Sonntag, Check 24, Deutschlandstag. Freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, 11. Spieltag und riesengroß waren die Erwartungen, was das Topspiel gestern Abend hier in München anging. Hansi Flick und seine Mannschaft, die haben das voll erfüllt. Jubeln zurecht, spielen den BVB regelrecht an die Wand. Die Borussia muss sich an die eigene Brust fassen. Eier wollten sie zeigen hier in München. Männerfußball bieten, davon war so gut wie überhaupt nichts zu sehen. Und seit gestern steht auch fest, der zweite Trainer der Saison musste gehen nach Niko Kovac, Achim Beierlautzer beim ersten FC Köln. Sie wollen heute schon einen neuen Trainer präsentieren. Wir sind natürlich wie immer vor Ort und halten sie auf dem Laufenden. 6 Tore gab es gestern auf Schalke. Die Blau-Weißen dreimal in Führung, trotzdem hat es nur zu einem Punkt gereicht. Warum, das erklärt uns jetzt der Koordinator der Lizenzspielabteilung. Hier ist Sascha Ritter. Sascha, komm auf. Hallo. Herzlich willkommen. Sascha, wir fangen gleich mal mit dem Schlimmsten an, sag ich mal, ne? Gestern nur unentschieden, in Anführungsstrichen, gegen Fortuna Düsseldorf. Schauen auf den Ausgleich, deine Analyse dazu.
Ja, war natürlich kurz vor Schluss, da wollten wir natürlich das Ding dicht machen und war eigentlich super gespielt von Düsseldorf. War gar nicht so schlecht von uns verteidigt normalerweise, aber man muss auch mal Düsseldorf Kompliment machen. Es war eine super Kombination, ja. Rennings hat er zuvor schon 2 Tore gemacht. Und Ayan macht dann einen super Pass zwischen die Innenverteidiger in die Schnittstelle. Und der Abschluss war natürlich top und machen sie gut.
Wie fast immer fragen wir natürlich auch gerne nach. Du bist ja jetzt relativ neu noch im Amt. Und der Sportvorstand Jochen Schneider hat Folgendes über dich gesagt.
Ja, er ist Südbadener, da ist der Humor nicht so ausgeprägt. Deswegen ist er schon eher der ernstere Typ.
Und du lachst doch, was? Wie kommt er zu der Auffassung?
Er ist ja Schwabe. Ne? Und normalerweise ist es das so, dass zwischen den Schwaben und den Badenern, die mögen sich nicht so. Liebe okay. Grüße an dich, Jochen. Aber ich glaube, wir haben ein ganz gutes Verhältnis. Und ich glaube, wir gehen da mit gutem Beispiel voran, dass da die Beziehung zwischen Badenern und Schwaben in Zukunft auch.
Kannst du ihm ruhig einen zurückgeben?
Nee. Also ich glaube, wir kennen ihn. Und er ist ein super Typ. Und ich bin ihm dankbar, dass er mich da berufen hat. Und
Dann unsere weiteren Gäste. Heute Morgen 309 Bundesligaspiele für den BVB und für den FC Bayern. Michael Rummenigge. Und Michael, wir haben natürlich im Archiv gekramt. Borussia Dortmund gegen den HSV. Schauen Sie mal, oder schaut mal alle, Michael, du auch. Da liegt der waagerecht in der Luft, versenkt das Ding. Eines deiner schönsten Tore, Michael?
Ja, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
Ja, weißt du auch warum? Es wurde nicht gegeben. Es wurde nicht gegeben. Damals hat auch schon der Videoassistent eingegriffen. Nein. Also, weiter geht es von der Chefredaktion der Bild. Kai Tramann. Guten Morgen. Und ich darf da meine persönliche Note heute mal reinbringen. Ich freue mich, dass er endlich mal wieder da ist. Unser ehemaliger Sport1-Experte Thomas Schrund.
Hallo, guten Morgen.
Vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Marco Fenske.
Guten Morgen.
Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. So, Marcel, für dich habe ich auch noch was Schönes. Letzte Woche saßt du hier, ne? Ich weiß, frisch aus dem Urlaub, Turnschuhe und du hattest vor allen Dingen Socken an. Das ist dem einen oder anderen aufgefallen. Und schau mal, was für ein Tweet wir da bekommen haben. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast. Da. Reif trägt Socken. Ich muss Winterreifen aufziehen. Ja, und wie immer an dieser Stelle gibt es eine Erfrischung, das ganze alkoholfrei, Sie kennen das. Also, damit sind wir dann bei Laura. Schönen guten Morgen, Laura.
Wunderschönen guten Morgen. Also, seit gestern Abend wissen wir, es bleibt dabei, der BVB, der reist nicht unbedingt gerne nach München zum 6. Mal hintereinander, also verloren in der Allianz Arena und das, obwohl sie ja mit ordentlich Rückenwind angereist waren. Die letzten 3 Partien in Liga, Pokal und auch in der Champions League, die haben ja eigentlich Hoffnung auf mehr gemacht. Allerdings muss man sagen, der FC Bayern bärenstark unterwegs gewesen. In Spiel Nummer 2 unter dem Trainer Hansi Flick und Karl-Heinz Rummenigge hat sich danach ja auch geäußert und hat gesagt, Wir machen bis auf Weiteres mit ihm weiter. Und auch nach unseren Infos hat Hansi Flick daran Interesse, möchte mehr als nur eine Übergangslösung sein. Dazu haben wir dann im Laufe der Sendung auch noch weitere Informationen. Trotzdem, die Frage der Woche dreht sich natürlich auch darum. 0:4 im Topspiel, ist Hansi Flick mehr als eine Übergangslösung? Machen Sie mit, rufen Sie uns an unter 01379 011 011. Sagen Sie uns Ihre Meinung und natürlich auch im Live-Blog unter sport1.de. Da können Sie mitdiskutieren. Unter Twitter, Facebook mit dem Hashtag Dopa finden wir Sie definitiv.
Dankeschön. Haie von Adel und Band. Hören Sie mal genau hin. Von Herbert Grönemeyer, Männer. Das sind wir wieder beim Thema Männerfußball. Das hat er nicht als Hort angekündigt. Das wollte der BVB gestern hier in München liefern. Eigentlich war es wie immer. Sie haben zum sechsten Mal in Folge verloren. Die letzten beiden Spiele 0:6, 0:5. Gestern 0:4. Also eine klare Leistungssteigerung.
Die Stimmung aber war keinen Deut besser diesmal, wie auch wenn man sich sofort den Schneid abkaufen lässt und nach Strich und Faden vermöbelt wird. 1:0 Lewandowski, Männerfußball, lachhaft.
Es war viel zu wenig, viel zu wenig.
Also dann, wenigstens in der zweiten Halbzeit, endlich mal die richtige Kerle auftreten bei den Bayern. 2:0 Gnabry, Mann, hey, hey, Brust raus jetzt und dann so richtig auf den Sack kriegen. 3:0 Lewandowski. Ja, wo sind sie denn, die tapferen Krieger aus Dortmund? Einen einzigen Torschuss brachten die Schwarz-Gelben zustande. Genau genommen waren es ja zwei. Und der zweite besiegelte die sechste BVB-Schlappe in München hintereinander.
Das war viel zu wenig. Viel zu wenig.
Ach ja, Männerfußball. Wer Meister werden will, der muss doch mal den amtierenden Champion vom Thron schubsen. Aber diese Dortmunder haben nicht das Zeug zum Titel.
Michael, warum haben sie das Zeug nicht?
Ja, es ist eine Mannschaft der zwei Gesichter. Wenn man das Spiel sieht gegen Inter Mailand in der ersten Halbzeit, dass einige Leute schon gehen wollten, glaube ich, bei dem 2:0. Und wir sind dann auch da geblieben. Dann fällt das in der 55. das 2:1. Und du merkst in dem Stadion auf einmal, wie die Mannschaft kommt, wie das 2:2 fällt. Und die Mannschaft wirklich in der zweiten Halbzeit sensationell spielt. Normalerweise gegen eine italienische Mannschaft hast du nach dem 2:0 nicht zu Hause keine Chance mehr. Zumal gegen Inter Mailand mit Godin und mit Conte auf der Bank. Und das war für mich so ein bisschen der Auslöser, auch mit frohem Mutes nach München zu gehen zum Spiel, nachdem ja in den letzten Jahren hier regelmäßig die Klatsche kam. Und dann siehst du da eine blutleere Vorstellung. Die ersten 10 Minuten waren noch okay aus meiner Sicht, aber dann hast du genau gemerkt, die Bayern haben wir auch nicht überragend gespielt, aber die wollten, die waren bissig, die waren gierig, die haben die Zweikämpfe gesucht. Und wir mit Borussia, es war ein Trauerspiel, tut mir leid.
Thomas, warst du auch im Stadion?
Ja.
Hast du ein bisschen Ärger zugezogen, weil du früh gegangen bist? War es so klar für dich, dass ja, es war, der BVB an diesem Tag
es war, absolut es war ein Klassenunterschied, muss man einfach sagen, was Präsenz auf dem Platz, was Ausstrahlung betraf. Bei Dortmund habe ich außer Mats Hummels niemanden gesehen, der nur annähernd irgendetwas ausgestrahlt hat. Das war Schülerfußball gegen Erwachsenenfußball. Und das, was Michael Zorc ja in der Woche angesprochen hat, was gefordert wird, das war überhaupt nicht zu sehen. Und da muss man sich eben die Frage stellen, können die Spieler das nicht? Oder will der Trainer es nicht so vermitteln? Weil auch die Aussagen, die im Vorfeld schon waren und auch jetzt danach, wir müssen realistisch bleiben. Das passt nicht zu dem, was die Ansprüche von Borussia Dortmund sind. Die haben 130 Millionen dieses Jahr investiert, haben letztes Jahr ja schon die Meisterschaft mehr oder weniger selbst verspielt mit ihren schlechten Ergebnissen. Wir hatten 9 Punkte Vorsprung gegenüber dem FC Bayern. Und ich glaube nicht, dass da bei Borussia Dortmund gestern irgendjemand aus dem Stadion gegangen ist, der gesagt hat, gut, das war ein Ausrutscher. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Jetzt waren die Ergebnisse ja ganz gut in letzter Zeit wieder, ne? Hat das drüber hinweggetäuscht, dass irgendwas nicht
stimmt? Du musst dir die Spiele auch angucken. Also Inter Mailand, erste Halbzeit sind sie hergespielt worden. In der zweiten Halbzeit sind die Mailänder an ihrer Arroganz gescheitert. Die haben sich hinten zurückgezogen, gesagt, die sind so blind, lass die machen. Das ist doch wurscht, jetzt fahren wir nachher nach Hause. Es ist eh viel zu spät schon. Nein, wenn du dir das anguckst, ich bin da sehr bei dir. Das ist eine Mischung, das ist nicht so einfach. Du hast zum Teil Spieler mit einer bestimmten Eigenart, von mir aus auch mit Mentalität. Ein Sancho ist noch so jung, den musst du nach 30 Minuten runternehmen, weil er keinen seriösen Fußball spielt oder noch nicht kann. Hakimi macht dir einmal alles verrückt, dann ist ein paar Tage später musst du defensiv was bringen. Das macht er nicht. So, das sind die, die noch nicht so weit sind. Dann hast du eine Einstellung bei einigen, die sich nicht trauen, die fahren nach München, die kennen das Geschäft, das sind erwachsene Jungs, kriegen es nicht hin. Und dann hast du auch eine Aufstellung. Mario Götze wird in diesem Leben kein Mittelstürmer und keine Sturmspitze mehr werden. Das war er noch nie. Alcázar sitzt auf der Bank. Also das ist eine Menge Holz, die da so zusammenkommt. Und am Ende stellt sich Hummels hin und sagt, wir sind kein Top-Team. Manchmal können wir es sein, aber wir sind keins. Und Favre steht fassungslos da und sagt, es ist unglaublich.
Ich denke, dass man vor dem Spiel eigentlich gedacht hat, dass es ein Duell auf Augenhöhe wird. Ne? Deshalb haben sich alle auf das Spiel gefreut und gesagt,
wenn die Bayern so spielen wie die.
Ja, weil die Bayern-Auftritte eben auch nicht so waren, wie man sie vielleicht auch kennt. Und deshalb waren wir natürlich alle überrascht über das Ergebnis. Aber ich glaube, dass wir nicht nur über die Dortmunder sprechen sollten, sondern auch über die Bayern. Weil ich glaube, die Bayern haben wir in letzter Zeit auch nicht so gesehen wie gestern. Die waren richtig heiß, die waren griffig. Die sind vorne angelaufen wie die Wilden. Also Hut ab vor diesem Auftritt gestern, muss man auch mal sagen.
Wir machen das natürlich gleich, logischerweise. Erstmal noch bei den Dortmundern. Was glaubst du, sind die Gründe für diese Schwankungen?
Ich glaube, dass es gestern, auch wenn Marco Reus das nicht gerne hören wird, wirklich eine Mentalitätsfrage war, weil du in dieses Spiel hineingehst, eigentlich die ganze Woche darauf hinarbeitest und sagst, wir dürfen uns nicht in die Hose machen. Mats Hummels sagt vorher, letztes Jahr habe ich bei Bayern gespielt, da wussten wir vor dem Spiel bereits, dass wir das Spiel gegen Dortmund gewinnen werden, weil Dortmund einfach nichts ausgestrahlt hat. Und dann gehst du genau so rein in dieses Spiel, wie du es eigentlich die ganze Woche verhindern wolltest. Also mit Anpfiff war alles, was in der Woche an Vorarbeit geleistet wurde, war weg. Und da ist halt die Frage, wer stellt diese Mannschaft ein? Und dann bist du halt relativ schnell wieder beim Trainer. Und das ist so die große Frage, was passiert da gerade in Dortmund? Du hast eine sensationelle Halbzeit, zweite Halbzeit gegen Inter Mailand und spielst dann gestern 90 Minuten eigentlich überhaupt keinen Fußball. Und das ist halt dann desaströs.
Ist das der Fehler, Marco, dass man sich das einredet, so lange einredet, bis man wirklich dann auch so auftritt? Also so schwach, meine ich mal, dass man sich selbst damit schwächt durch die Aussagen?
Ja, absolut. Ich bin da total bei Kai. Das ist eine Mentalitätsfrage. Und man hat so den Eindruck, auch gestern, dass diese Mannschaft, die dort auf den Platz geht, das hat nichts damit zu tun, dass sie Lust hat aufs Gewinnen, sondern sie hat einfach Angst vorm Verlieren. Und das ist natürlich eine Sache, die natürlich auch vom Trainer ausgeht.
Sie wollten aber von dem Wort Mentalität.
Ja, wollen Sie nicht hören, müssen Sie aber vielleicht so nach 2 Jahren. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir die Thematik haben. Auch in der vergangenen Saison war es ja schon so.
Ja, wenn man das mal aufgreift, diese blutleere Vorstellung, wie man sie hier nennt. Bayern waren doch jetzt auch mal schlagbar, nach den Vorwochen, die wir gesehen haben. Das Spiel gegen Piräus war eine Durchgangsstation. Piräus ist ja kein international ernstzunehmender Gegner. Das war ein bisschen zum Einspielen. Und ich finde es eine Einstellungssache. Du hast gerade Hakimi gesagt und Sancho. Aus meiner Sicht sind das Top-Jungs, die aber Borussia Dortmund nur sehen als Zwischenstation, damit sie demnächst woanders hingehen, um dann auch woanders bei einem Top-Club zu spielen und noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und
das ist aber noch eine Menge dazulernen, wenn sie irgendwo bei dem Top-Club spielen wollen. Weil das ist Kinderfußball.
Das ist Kinderfußball.
Sancho hat gestern das 1:0 vorbereitet. Also seinen Ballverlust,
ja, natürlich.
Hätte es den nicht gegeben,
der nimmt ihn ja nicht raus, weil
läuft dieses Spiel auch nicht.
Der nimmt ihn ja nicht wegen Sympathiewerten raus, sondern weil das, so kannst du
nach 30 Minuten
irgendwo auf so einem Level nicht Fußball spielen. Nochmal, das ist ein wunderbares Talent, der kann nur nicht so weit sein. Ich glaube, da ist es nicht Mentalität, sondern da ist es, der muss noch einen Haufen wachsen. Aber wenn ich die Aufstellung sehe, ich sehe die Bayern spielen und erzähl mir nicht, dass das eingespielt sein kann. Alaba und Martinez da hinten drin. Und dann sehe ich die Dortmunder Aufstellung und sehe wieder Brandt, der keine Sturmspitze ist. Ich sehe Götze, der ist ja gar nicht der Typ für. Deswegen, das ist nicht Mentalität, sondern einfach Eigenart. So, dann weiß ich, na, das wird ein vergleichsweise entspannter Abend, wenn alles normal läuft für Martinez und für Alaba. Und so war es ja dann auch. Und das ist eine Aufstellung. Und die Aufstellung macht der Trainer und niemand anderes.
Ja. Ja, also?
Und eins ist ja klar, wenn man die Außenposition mal sieht, Hazard, Sancho, auch Brandt, auch gestern, die haben so unfassbar leichtsinnige, unkonzentrierte Bälle gespielt, den Bayern immer in die Füße gespielt.
Sie haben sich in Bayern reingelaufen sogar teilweise.
In mehrere Spieler reingelaufen. Die Bayern waren wirklich aggressiv. Und wenn man die statistischen Werte mal sieht, die Bayern haben, seitdem es die Aufzeichnung gibt, 300 Sprints haben die noch nie in einem Spiel gemacht. Also die waren aggressiv, die haben die Räume eng verdichtet. Die Bayern haben dann eben aus diesen Fehlern, die die Dortmunder im Aufbauspiel gemacht haben, einfache Bälle gespielt. Thomas Müller, der hat sich immer in den freien Räumen bewegt, hat viele Bälle dann auch festmachen können. Und was mir aufgefallen ist, wenn die Bayern über die Außenposition gekommen sind, wenn der Coman beispielsweise einen Ball hatte, Da wollte gar keiner zum Doppelpass kommen, die Räume auch wieder eng machen, Dreieckspiel. Die haben den 1 gegen 1 laufen lassen. Und dann haben die Dortmund haben es genau umgekehrt gemacht. Wenn der Sancho den Ball hatte oder der Hazard, dann ist der Götze entgegengekommen, der Brandt ist entgegengekommen, aus dem Mittelfeld noch einer. Und das ist natürlich viel leichter zu verteidigen, als wenn ich mit Tempo einen Spieler wie den Coman verteidigen muss. Dann ist es als Abwehrspieler natürlich extrem schwer. Und dann aus dieser verdichteten Position, die die Bayern dann hatten, dann das Spiel in die andere Richtung zu bringen, das war relativ einfach. Und deswegen bin ich auch nicht, um nochmal auf das Thema Bayern zu kommen, das war kein überragendes Spiel. Also, obwohl das Ergebnis 4-0 war, war es kein überragendes Spiel. Das war ein Ausnutzen der Schwäche, des katastrophalen Blackouts der Dortmunder Mannschaft. Und die Bayern haben das dann einfach auch super, super rausgespielt. Aber das war jetzt nicht aus eigener Kreativität oder aus eigenen Ideen erwachsen durch viel Ballbesitz, sondern das war aufgrund des katastrophalen Auftritts der Mannschaft.
Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, vor der Saison haben wir hier alle gesessen, da haben wir gejubelt über die Transferpolitik, über die sensationellen Einkäufe, die Borussia Dortmund dort getätigt hat. Heute sehen wir, sie bekommen es einfach nicht auf den Platz. Jetzt ist das Wort Kinderfußball zu Recht schon ein paar Mal gefallen. Kinder zeichnen sich aber dadurch aus, dass sie wahnsinnig viel Spaß am Spiel haben. Bei dieser Mannschaft kann ich nicht erkennen, auch gerade bei den Jungen, Sancho etc., dass sie Spaß haben und Freude am Fußball. Und das ist wirklich ein Problem.
Sei fair, zuweilen ja. Wenn es gelingt und wenn es von sich aus läuft, dann ist das ein Vergnügen, denen zuzugucken. Sancho, da zahlst du einen Zehner drauf noch. Ja. So, Hakimi
nach vorne,
gegen Inter. Aber ab geht nach die vorne. Post. Alles prima. Nur dann kommt es zu so einem Spiel, wo Erwachsene sich treffen, um die Tabellenspitze und Meisterschaft auszuspielen. Also deswegen, ich bin ja bereit, die Bayern auch zu bejubeln von mir aus. Nur die Dortmunder haben vor der Saison gesagt, wir wollen Meister werden. Und jetzt sagen sie, wir sind kein Spitzenteam. Wenn du Meister werden willst, musst du schon ein bisschen Spitzenteam, glaube ich, sein. Und du musst in einem solchen Spiel wie ein solches auftreten. Und wenn du das nicht kannst, dann wird es mit der Meisterschaft nichts.
Das ist halt die Frage, wie durchlässig ist das im gesamten Verein? Aki Watzke, Michael Zorc, Matthias Sammer, Sebastian Kehl, das sind alles Leute, die nach außen kommuniziert haben, wir wollen dieses Jahr angreifen. Wir waren letztes Jahr eigentlich schon nah dran, wir sind an uns selbst gescheitert, wir haben viel Geld investiert. Und dann gibt es natürlich diesen Trichter in der Kabine und da brauche ich natürlich auch einen Trainer, der das hundertprozentig mitträgt. Klar. Und das war ja schon am Anfang der Saison, hat man ja das Gefühl gehabt, Michael Zorc hat gesagt, wir wollen um die Meisterschaft mitspielen. Als Lucien Favre das gehört hat, hat man ja so das Gefühl gehabt, boah, was hat der mir da jetzt für einen Rucksack
auf? Er hat gesagt, Bayern wird Meister.
Was hat der mir da für einen Rucksack auf? Ja, und hat dann noch diese Aussage gemacht. Also das
ein wirkt Fachmann, dann, wie du siehst.
Ja, das wirkt aber dann nicht glaubwürdig, das Nein, ist ja klar. Und ich muss als Verein, wenn ich so ein hohes Ziel habe, muss ich das mit allen Vertretern außerhalb, aber auch natürlich in der Kabine total verkörpern. Und dann habe ich nur eine Chance, das zu machen, weil dann kommen diese ganzen Spielchen von, dass der Hakimi mal so spielt und mal da unten ist und der Sancho mal Lust hat und mal nicht. Das kommt einfach nicht, weil die Kabine das dann auch selber regelt. Wer darf dann bei diesem Weg zur Meisterschaft dabei sein? Und das ist das Gefühl, was ich aktuell habe, dass die Dortmunder das nicht alle verinnerlicht haben, was sie eigentlich für eine Möglichkeit dieses Jahr hätten.
Zumindest nicht in Auswärtsspielen. Ne? In Heimspielen hast du das krasse Gegenteil. In Heimspielen funktioniert es. Du hast,
die Spiele waren ja auch nicht gut. Gegen Gladbach im Pokal und in der Meisterschaft. Gegen Wolfsburg kann es Halbzeit 2-0 für Wolfsburg stehen.
Trotzdem gewinnst du sie.
Trotzdem gewinnst du, das ist okay. Aber du hast viel Glück bei der ganzen Geschichte. Aber wenn du ein Gegentor kriegst, wie wir ja gestern wieder gesehen haben, bricht die ganze Fassade zusammen. Tut mir leid. Ich glaube, die Spieler sind teilweise überfordert. Und wir haben gesagt vor der Saison auch in Dortmund, dass es mit die beste Mannschaft ist, die wir seit langem haben. Gehen wir mal von der 97er Champions League Mannschaft weg. Oder zu deiner Zeit noch, Thomas, ne? Als du gespielt hast. Das war
klar.
Quatsch.
Du willst doch irgendwas von mir. Nein, das merke ich jetzt schon wieder.
Gar nicht. Alles Bestes. Aber es ist eine tolle Mannschaft mit sehr vielen guten, jungen Spielern. Also du musst sie zusammenbringen. Du brauchst Führungsspieler. Du brauchst in der Kabine jemanden, der vorweg geht. Und wenn du das Ziel ausgibst, deutscher Meister werden zu wollen, was sie alle gemacht haben, und der Trainer sich ein bisschen erschickt, hoppla, was ist jetzt los? Dann ist es schwierig, wenn du solche Leistung ablieferst, diese schwankenden Gesichter, diese zwei Gesichter, die der Club zeigt und mit den Spielern auf dem Platz. Und das ist eigentlich für mich zu sehr.
Das heißt dann, der Trainer müsste gewechselt werden?
Ja, von Wechsel, ist es immer so eine
Sache. Aber ihr sagt ja, Lucien Favre will nicht Meister werden, wenn ich euch richtig verstehe, oder?
Lucien Favre war mal in Nizza Tabellenführer zur Winterpause. Heiligabend hat er den Sportdirektor angerufen und seinen Rücktritt angeboten als Tabellenführer. Das zeigt, wie Lucien Favre drauf ist, wie er hadert, wie er immer unzufrieden ist, nach Details sucht. Ich glaube, es ist ein ausgezeichneter Fachmann, der Spieler übrigens auch besser machen kann, gar keine Frage. Aber Borussia Dortmund wird mit Lucien Favre kein deutscher Meister. Nicht in diesem Jahr, nicht im nächsten Jahr. Punkt.
Sascha, ihr habt unentschieden gespielt.
Ja.
Grundsätzlich ist es ja so, im heutigen Fußball kannst du dir das nicht erlauben, dass der ein oder andere Spieler einfach weniger macht, gerade defensiv. Da kannst du die Top-Spieler vorne drin haben, wie du willst. Die anderen Spieler oder die anderen Mannschaften machen das genauso. Und das ist das, was so ein Kloppo in Liverpool einfach schafft. Der schafft es, dass diese Firminos, diese Salas, die ja Weltspieler sind, der schafft es einfach, die zu vereinen und dass die vorne einfach anlaufen und alles geben für diesen Club und für diesen Trainer. Und das musst du heute schaffen, damit du irgendwie was gewinnen willst. Anders geht's heutzutage.
Aber der Liverpool, Jürgen Klopp hat ja auch Stürmer. Wir haben nur einen Stürmer. Wenn er mal ausfällt und verletzt ist und dann auch wieder fit ist, dann spielt er
nicht.
Und Mario spielt in der Spitze, was er absolut nicht will, was er mal gezeigt in der Rückrunde letztes Jahr, das war okay. Aber wir haben einen Stürmer Alcacer, der ja dann auch reinkam und eine Riesenchance vergeben hat. Das wäre 2-1 übrigens gewesen. Vielleicht wäre da noch mal was gegangen. Ich glaube ja immer an das Gute. Aber
du weißt, das war der einzige Torschuss.
Das war kein Torschuss. Wir haben ja keinen Torschuss gehabt auf ganze Tor, im ganzen Spiel. Null Torschüsse.
Null sogar.
Und dann kam Alcacer rein, der übrigens, es gibt eine bezeichnende Szene, auch für die Kabine. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Beim Spiel Inter Mailand. Alcacer wird eingewechselt, bereitet das 2-2 vor von Julian Brandt. Das Spiel ist zu Ende. 3-2 gewonnen. Wunderbar. Stimmung. Auf die Südtribüne zu. Wer steht nicht bei der Mannschaft? Wer geht in die Kabine? Paco Alcacer geht in die Kabine. Und das sind so für mich bezeichnende Dinge, die einem einfach nicht passen. Dann stehe ich doch da mit vor der Südtribüne, feier mit, bin reingekommen, am Tor vorbereitet.
Welche Gründe kann das haben?
Das ist ja Wahnsinn. Der ist unzufrieden. Der ist sauer, der will spielen. Der hat, auch wenn er gespielt hat, die Tore gemacht. Und Paco Alcacer, wenn er fit ist, den lasse ich doch spielen. Selbst wenn er eine Trainingseinheit weniger
gemacht hat. Aber mit dem Fit, also das ist für mich eines der größten Mysterien der Gegenwart. Also die holen einen von Barcelona, gut, Ersatzspieler dort.
Ein bisschen gebraucht.
Die trainieren dort nicht. Die machen nichts. Wenn du das alles glaubst, was die erzählen, die Ersatzspieler tun nichts. Die gehen spazieren, machen nichts. Also der kommt nach Dortmund, ist nicht fit. Halbes Jahr vergeht, dreiviertel Jahr vergeht. Alcacer kommt, aber der ist noch nicht fit, der muss noch aufholen. Ein Jahr vergeht, Alcacer ist noch nicht fit. Dann holt er sich eine Verletzung, jetzt ist er fit. Alcacer ist noch nicht fit. Sag mal,
er ist fit jetzt.
Ja, wenn er dann nicht spielt, ist das eine Entscheidung für eine Art Fußball, die so jedenfalls nicht erfolgsträchtig ist. Punkt. Ich habe die Aufstellung gesehen, Riese, danke schön. Ja. Ich glaube, ich weiß, was jetzt wieder ist. Wir haben über die Zugänge vor der Saison geredet. Die sind gut. Der Hazard ist im Moment noch überhaupt nicht angekommen. Der war aber
auch in der Rückrunde in
Gladbach schon so.
Eher unterdurchschnittlich.
So. Hummels, da ist doch eine Idee dahinter. Du hast eine Mischung aus diesen Hakimis, Sanchos und dann hast du Birki und Hummels. Und dann hast du Witzel und dann soll vorne Reus, damit du diese Achse hast. Und drumherum sollen sich die Jungen. Das Komische ist, das ist in die Unbalance. Gerät das immer wieder, wenn es ernst wird, bestimmen eher die Sanchos und Hakimis den Aggregatzustand der Mannschaft als diese
Hummels.
Als diese Achse. Und das,
der gestern noch gut gespielt hat. Noch reingehauen. Das muss man sagen, der ist der Einzige. Aber es ist eklatant.
Auch in die Szene hier, wenn du das siehst.
Ja, das ist der Wahnsinn. Auch in der Planung muss man sagen, wenn du mit einem Stürmer, mit einem Riesenkader in die Saison gehst und der ist ab und zu mal verletzt, sei denn du heißt Lewandowski, der ist auch angeschlagen ist, und du hast keinen im Backup, wie zum Beispiel
Mandzukic
oder Weghorst hätte man sich ja mal bemühen können. Dass Bastos. Du auch mal von außen flanken kannst, Bastos, dass du auch mal ein anderes System ein bisschen hast, dass du mal switchen kannst. Aber der Trainer wollte ja auch keine Verstärkung. Das hat ja Sebastian Kehl letzte Woche im Sportstudio gesagt. Er wollte nur Alcacer als Stürmer und wollte keine weitere Verstärkung. Man hatte es ihm angeboten.
Wir machen gleich weiter. Gehen dann in die Analyse. Du hast gesagt, Lewandowski ist nicht fit. Also was ist denn, wenn der mal richtig fit ist? Schöne Szenen gestern, also zum Beispiel auch das erste Tor. Und dann ist natürlich die Frage, Hansi Flick hat in der Woche alles richtig gemacht. Wird er vielleicht sogar länger Cheftrainer bei den Bayern oder nicht? Das alles gleich bei uns im Check24 Doppelpass. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, Check24 Doppelpass. Ich gebe rüber zu Laura, die hat erste Reaktion aus dem Netz zum BVB.
Zum BVB, aber auch zu den Bayern muss man sagen, da wollen wir auch direkt mit anfangen. Also zum Beispiel hier ein Tweet, da sieht man doch, dass Kovac der Verursacher der Misere war und dessen Rauswurf die richtige Entscheidung. Also viele denken eben jetzt unter Hansi Flick läuft es einfach viel, viel besser. Andere sagen aber auch, man sollte Bayern für dieses Spiel jetzt auch nicht direkt wieder in den siebten Himmel loben. Also langsam anfangen, langsam steigern und irgendwie ganz ruhig bleiben. Aber wie gesagt, die Fans vom BVB, die sind nicht so wirklich happy. Wieder mal Klatsche gegen Bayern, erzählt mir mal was von Augenhöhe, Watzke, das ist kein Klassiko, sondern ein Schlachtfest. Und das eben jedes Jahr, da spielt er eben mit drauf an. Zum Beispiel in den vergangenen zwei 06, 05, jetzt das 04. Also die Begeisterung hält sich so ein bisschen in Grenzen bei Schwarz-Gelb.
Ja, wenn man das gestern sich noch mal anschaut, dann kann man das verstehen. Die Führung für die Bayern, ja, die schauen wir uns mal an, Thomas. Wir haben es extra ein bisschen länger laufen lassen, also. Das war so ein bisschen Ping-Pong, ne?
Ja, man sieht ja, dass die Bayern
nachsetzen, ne?
Immer nachsetzen, auch die 50-50-Bälle dann gewinnen. Und was hier auffällig war, wenn die beiden Innenverteidiger am 5-Meter-Raum vorne nebeneinander stehen, am kurzen Pfosten,
sich gegenseitig decken,
dann weiß man, dass irgendwas in der Mitte von der Abstimmung her nicht stimmt. Und Akanji ist ja nicht nur in diesem Spiel gestern, sondern auch in den vergangenen Wochen schon immer Risikofaktor gewesen, was Zweikampfführung, was Spieleröffnung, was Mitspielen insgesamt bedeutet. Und da passt es aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und dass Lewandowski dann, wenn er 5 Meter vor dem Tor so im Umkreis von 3 Metern niemanden hat,
das also kann man. Wir haben es ja mal grafisch aufgelöst, dann kann man noch mal sehen, wo Lewandowski, da ist er. Ja,
und die beiden Innenverteidiger, die das Zentrum bewachen sollen, stehen nebeneinander vorne an der 5-Meter-Linie. Das kann einfach nicht sein, dass da niemand bei Lewandowski ist, gerade wenn ich weiß, dass der aktuell der Einzige bei Bayern ist, der immer trifft. Gnabry trifft mal, Coman hat jetzt, was Torerfolge betrifft, nicht so wirklich dazu beigetragen, dass der FC Bayern erfolgreich ist. Das darf einfach nicht passieren. Also
Pavard haut den super rein, aber im Umkreis steht keiner. Wenn du früher so gespielt hättest, hättest du nicht viele Spiele gemacht.
Aber das war ja
wie wer?
Ja, wie Akanji und in dem Fall nicht da nah genug Hummels bei Lewandowski.
Aber man weiß ja nicht, dass der Tor gefällt. Wir haben noch Manndeckung gespielt, weißt du? Das war eine andere Zeit.
Gut, aber das hier war ja nicht klassisch ausgekontert. Also die spielen ja schon eine Viertelstunde da in diesem Strafraum, hin und Flipper, hin und her. Also,
genau. Und dann hat man das gesehen,
und dann dass
die Bayern viel heißer waren, viel mehr Biss hatten,
und den Ball wollten. Ne? Und dann kannst du jeden aus den Augen verlieren. Also das muss mir dann jemand erklären.
Berufsfußball. Erklär ihm mal, wie man Überzahl
bekommt. Nein, du erklärst mir, wie man einen Lewandowski dann, nachdem eine Viertelstunde da hin und her gegurkt wird, wie du dann Lewandowski mit 5 Meter Platz links und rechts in Ruhe köpfen lassen kann. Das kriege ich nicht ins Spektrum.
Es ist ja grundsätzlich so, dass zu Beginn war ja die Abwehr noch okay, aber es ist immer schwer, wenn dann der Ball abgewehrt wird, dann ist meistens Unordnung und der Pavard, der reagiert natürlich super und macht das natürlich überragend und schlägt den Ball direkt rein, dann ist ein bisschen Unordnung und ich glaube, da sind wir uns einig, dass so ein Lewandowski da 5 Meter vorm Tor, dass da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er ein Tor erzielt.
Wenn ich gegen die Bayern spiele, würde ich mir den merken.
Du machst das auch unheimlich clever. Ne? Du siehst halt so, Lewandowski geht rein in den Strafraum, geht wieder raus, sucht so seinen Weg, fast schon so ein bisschen einschläfern, geht er da durch die Gegend und merkt halt irgendwann, okay, die kümmern sich einen
Scheißdreck
um ihn. Man sieht ja auch,
dass er ist ja auch erschrocken, dass er so viel Platz hat wahrscheinlich. Ne?
Ja, was soll er machen? Er macht das ja richtig. Dann haut den Ball ins
Tor. Lass uns gleich auf 2-0 schauen. Du bitte. Auf 2-0 schauen, bitte. Kurz nach der Halbzeit. Erstmal dieser Pass. Müller steht da außen mal auch mal so einfach mal ganz alleine.
Da siehst du halt, selbst wenn Lewandowski dann das Ding mal nicht macht, hast du Gnabry dahinter und der haut das Ding dann rein. Ne? Und gestern so im Stadion war so ein bisschen die leise Hoffnung, okay, für den Spielfluss, für den Spielverlauf, vielleicht war es doch abseits, weil wenn jetzt das zweite gegeben wird, direkt nach der Pause, 47. Minute, dann ist das Spiel komplett erledigt.
Ja, aber auch da sieht man ja, bei dem Standbild, bei der Restverteidigung, wenn ich so hoch verteidige, ja, dann muss ich halt auch die Räume dementsprechend besetzen und kann nicht vorne, wenn ich dann vorne versuche drauf zu gehen, was ich aber nicht mache, sondern ich stehe da nur, suche keinen Zweikampf. Also das ist mannschaftstaktisches Verteidigen, was einfach auf dem Niveau nicht geht. Und deswegen hat Borussia auch in der Höhe völlig verdient verloren. Also,
ja, das nach dem 2-0 war klar, das wird für mich wieder so ein Debakel. Borussia Dortmund kann froh sein, dass sie nicht 6-7 Stück gekriegt haben. Ja. Das war auch möglich. Wenn die Bayern eigentlich durchspielen, ist das möglich. Und das wäre noch schlimmer gewesen. Oder vielleicht wäre es auch mal richtig gewesen, weiß ich nicht.
Was mir aufgefallen ist, man hat ja im Vorfeld immer... Im Vorfeld dieses Jahr die Dortmunder... Wir haben so schnelle Leute vorne, wir können den Bayern wehtun und so weiter. Ich kann mich an kein einziges Laufduell von Javi Martinez als Innenverteidiger, der ja nicht der Schnellste, wo ja immer drüber diskutiert worden ist, ob er schnell genug ist. Es gab kein einziges Laufduell von Martinez gegen einen Spieler von Borussia Dortmund. Und das zeigt ja alles. Wenn ich jetzt Trainer von Dortmund gewesen wäre, hätte ich gesagt, pass auf, wir müssen gucken, dass wir immer in die 1-gegen-1-Situation gegen Martinez kommen, dass wir den in Bewegung bringen, dass wir tiefe Räume anlaufen, dass die Mannschaft in Bewegung kommt. Das war null zu erkennen, auch vom Ansatz her. Das war immer ein, wir spielen mal irgendwie so Dreieckskombinationen, gucken mal, wie wir vorne durchkommen. Und das hat mir völlig der Plan gefehlt, auch wie Dortmund diese neu zusammengestellte Viererkette überhaupt irgendwie in Verlegenheit bringen wollte.
Dann schauen wir jetzt mal auf den, ja, vielleicht besten Stürmer momentan, ne? Den sogar fast auf der ganzen Welt gibt.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Ja, das 1:0 von Robert Lewandowski, das haben wir gerade schon gesehen. Gab aber noch ein zweites Tor und zwar das 3:0. Auch das wollen wir uns natürlich noch mal anschauen. Das ist schon Wahnsinn, was er in dieser Saison bislang dahin zaubert. Also 16 Tore und das nach 11 Spieltagen. Das neue Bundesliga-Rekord. Und wenn man sich den Rekord von Gerd Müller mal anschaut, 40 Tore in einer Saison. Also wenn er so weitermacht, dann wird er das definitiv toppen können. Gegen BVB spielt er eh total gerne, trifft auch total gerne, insbesondere eben dann in München. 16 Tore hat er nämlich insgesamt in der Allianz Arena gegen seinen Ex-Club schon erzielt. Also bei ihm läuft's. Trotzdem wird eben gemunkelt, ob er jetzt tatsächlich sich an der Leiste operieren lässt. Ja oder nein? Da haben wir auch ein schönes Bild zu gefunden. Und da muss man sagen, das sieht irgendwie nicht danach aus, als hätte er irgendwelche Probleme an der Leiste. Also da möchte ich auch nicht wissen, wie hoch das Bein geht, wenn eben diese OP dann hinter ihm liegt. Aber da weiß man eben noch nicht, ob er es jetzt macht in der Länderspielpause, ja oder nein. Ja, und er momentan so, ja, der Leistungsträger beim FC Bayern, ein anderer, vielleicht könnte ja wieder ein Leistungsträger werden. Zumindest unter Hansi Flick läuft es ja für Thomas Müller momentan richtig rund. Und viele vergessen eben, klar, er hat jetzt kein Tor erzielt, 1236 Minuten lang. Allerdings, er hat 6 Assists gegeben. Gestern ja auch die Vorlage eben bei diesem 3:0 gegeben für Robert Lewandowski. Und damit ist er eben auch Ligaspitze. Also keiner hat so viele Assists gegeben wie er. Also das spricht doch definitiv für Müller. Und dann gab es ja gestern noch eine nette Geschichte. Das möchte ich Ihnen auch zeigen. Also ich weiß nicht, was er hinter dem Kuchenherz anhat, ja oder nein, man weiß es nicht, aber er hat zumindest 500 Bundesligaspiele für den FC Bayern absolviert. Ich gehe noch ein bisschen runter, also keine Angst, man sieht nichts. Aber er hat zumindest 500 Bundesligaspiele absolviert, wobei mittlerweile glaube ich sogar 502. Gestern wurde er nochmal geehrt, also vielleicht eher so ein bisschen der Gewinner.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Marcel, könnte man Stand heute sagen, wenn du Bayern-Trainer bist, leg dich nicht mit Thomas Müller an? Leg dich nicht mit Thomas Müller an?
Weil er könnte mit Leistung zurückzahlen, wenn ja. Er dann mal kommt. Ja, siehst du, als ich gehört habe am Mittwoch Bayern gegen Olympiakos, das ist jetzt die Aufstellung mit, die müssen sich einspielen für Samstag. Das schaue ich mir an, ob er sich das wirklich traut. Aufstellung. Coutinho nein, Thiago nein, Tolisso nein, wenn du das alles zusammenzählst und Strich drunter mit Millionen. So. Und Müller, Vertrauen. Flick hat da alles richtig gemacht. Alles. Vielleicht ist Coutinho ein bisschen traurig, nur er wird zeigen müssen, dass er über so etwas wegkommt. Wenn nicht, wird er den Bayern auch auf Dauer nicht helfen. Ich glaube, das, was Flick jetzt tut, ist, ich nehme die wirklich ohne jede Rücksicht, weil ich bin nur erstmal eine Übergangslösung und da muss ich mich trauen. Und dass er das gemacht hat, Hut ab. Und Müller zeigt, wie man spielt.
Das sieht man doch wieder, wie schnell es im Fußball gehen kann. Ja. Vor ein paar Wochen wurde Thomas Müller vielleicht schon den Verein verlassen und jetzt zeigt er, wie wichtig er für Bayern München ist. Und
man kann
ist
ja
einfach klasse.
Was Sascha, dafür muss man zahlen bei uns. Ne? Ja. Man sieht ja, wie schnell das im Fußball so gehen kann. Ich nehme dir mal 3 Euro. Ja, mich
ja. Also man kann ja als Bayern-Trainer nicht sagen, wenn man Not am Mann ist, dann bringe ich Thomas Müller. Freunde, ja. Das sind alles so Dinge, die dazu beigetragen haben, auch im Innenverhältnis mit der Mannschaft. Die Aussage auch von Manuel Neuer nach dem 5:1 in Frankfurt, das ist übrigens erst eine Woche her, vergessen wir das mal nicht. Nach dem 5:1, ich habe das vorher gesehen, hat der Manuel gesagt, live vor der Kamera. Und dann sieht man auch das Innenverhältnis so von so einem Trainer zu so einer Mannschaft. Fachlich glaube ich, mit Kovac kann man nicht so sagen, aber das Innenverhältnis einer Mannschaft, wir wissen das doch alle selber, ist doch wichtig. Und es ist
erstaunlich. Das ist nicht in Ordnung.
Es ist nicht in Ordnung, es ist erstaunlich zu sehen, genauso wie du sagst, Thiago draußen und auch Coutinho draußen. Aber er hat damit Erfolg und der Erfolg gibt ihm recht. Und das finde ich toll, dass der Hans sich das traut.
Danke. Erfolg gibt ihm recht.
Danke.
Kai, ganz schnell. Ja.
Ich konnte gestern sehr gut sehen, was sich da bei Thomas Müller alles angestaut hatte im Laufe dieser Saison. Es war, glaube ich, die 88. Minute Abstoß für den BVB und die Bayern-Spieler waren schon so ein bisschen eingestellt auf komm, gleich wird hier abgepfiffen, wir führen hoch genug und Müller peitschte die ganze Mannschaft zusammen und zeigte an, nee, wir stellen uns jetzt vorne drauf, weil hier geht noch was, wir wollen hier noch das Fünfte machen. Und da hast du gemerkt, okay, das ist genau das gewesen, was bei Dortmund komplett gefehlt hat, was alleine Müller gestern mitgebracht hat. Also du hast gesehen, der war sowas von geladen und gleichzeitig auch dadurch auch motiviert. Das war gestern wirklich ein Meilenstein, glaube ich, für seine Saison.
Also das Fünfte gab es nicht, aber das Vierte. Da
ja, absolut. Aber er wollte das Fünfte machen.
Er wollte noch eins machen. Das Vierte ein bisschen unglücklich natürlich dann. Also der Übersteiger hier von Coutinho finde ich auch sensationell. Aber der Ball ist nicht schlecht. Komm hier.
Ne? Yes. Komm. Also, Coutinho. Wie der junge Rummenigge.
Wie der junge Rummenigge, ja, okay. Nochmal Übersteiger.
Du siehst auch bei Coutinho, wie er demonstrativ noch zur Seite guckt, um den No-Look-Pass zu spielen. Ne? Den wirst du noch mal sehen.
Ja.
Er spielt den Ball nach rechts mit dem Außenriss.
Hier sehen wir es nochmal.
Und guckt nochmal demonstrativ nach links.
Aber das ist aktuell beim FC Bayern nicht gefragt. Und das hat Hansi Flick absolut richtig erkannt.
Und das war auch gestern einer der wenigen Pässe von Coutinho, der angekommen ist. Also du hast auch da gesehen, den Unterschied zwischen Coutinho und Müller. Müller hat momentan diese Gradlinigkeit. Müller hat die Dynamik im Spiel. Bei Coutinho ist es eher so, ich komme auf den Platz, will ein bisschen was zeigen, will ein bisschen brillieren und will ein bisschen was für mein persönliches Ego machen. Und das hat Müller halt überhaupt nicht.
Gut. Wir schalten mal gleich an die Senderstraße, machen nur einen Spot und dann ist Stefan Kumberger für uns bereit. Auf geht's zur Senderstraße. Stefan, guten Morgen. Ja, da ist er ja. Hörst du uns?
Das ist eine Fototapete.
Ja, Grüße von der Sevenerstraße. Ja. Ich habe euch jetzt erstmal nicht gehört.
Gib uns mal einen Stimmungsbericht. Gestern in der Mixzone waren ja alle relativ gut drauf, zumindest die Bayern, ne?
Ja, richtig. Alle waren redselig. Manche Spieler reden ja nicht unbedingt gerne mit der Presse, aber nach so einem Sieg wollten sie gefühlt alle sprechen. Und heute ist ein Marketingtag angesetzt. Die Spieler sind in der ganzen Stadt verteilt. Heute sind nur 10 Spieler an der Säbener Straße. Es geht um Fotos, es geht um diverse Aufsager für katarische Fernsehsender etc. Und ich bin dann auch nicht zum ersten Mal in dieser Woche hier an der Säbener Straße. Man merkt schon, die Stimmung, die Atmosphäre ist einfach anders. Also die Spieler fahren in die Tiefgarage, grüßen auch mal freundlich. Das war letzte Woche definitiv anders.
Da sieht man, wie schnell das wieder gehen kann, muss man sagen. Könnte mit dem Ergebnis oder mit der Woche zusammenhängen. Gestern auch Bekenntnisse zu Hansi Flick, Stefan, von den Verantwortlichen?
Ja, von allen, also von David Alaba, von Manuel Neuer, von Thomas Müller, ganz wichtig natürlich auch von Karl-Heinz Rummenigge. Hansi Flick hat sich selbst nicht locken lassen, aber man merkt schon insgesamt, wie die ganze Mannschaft hinter Hansi Flick steht. Und Uli Hoeneß hat das ja gestern auch im ZDF-Sportstudio dann bestätigt. Es gab Strömungen in der Mannschaft, die am Ende Niko Kovac loshaben wollten.
Man weiß leider nicht, wer das war, oder?
Ja gut, also man kann jetzt keine Namen nennen, aber es ist natürlich schon so, das hat ja auch Carlo Ancelotti feststellen müssen, wenn man hier im Verein auf die falschen Leute setzt, die keine Hausmacht haben, dann wird es schwer in der Kabine. Und wenn dann der sportliche Erfolg ausbleibt, dann haben die Spieler in München durchaus so großen Einfluss, dass der Trainer letzten Endes den Kürzeren zieht.
Ist Niko Kovac über Thomas Müller gestolpert?
Gut, also konkret auf einen Spieler würde ich das nicht runterbrechen. Er ist vielleicht auch über Thomas Müller gestolpert, aber vielleicht gar nicht so über ihn als Person, sondern über die Diskussion. Die wurde ja nicht fachlich geführt. Man hat ja viele Argumente für einen Felipe Coutinho, sondern die Diskussion wurde meistens ja folkloristisch oder emotional geführt. Da ging es dann plötzlich darum, wir brauchen einen Spieler, der Lederhosen trägt und der aus Bayern kommt. Über solche Diskussionen stolpert man dann gern als Trainer, wenn das Sportliche so außen vor steht und es geht dann um emotionale Dinge.
Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, Hansi Flick ist bis auf Weiteres Trainer. Was halten wir davon oder was heißt das?
Das heißt, dass er gegen Düsseldorf auf alle Fälle auf der Bank sitzen wird. Kann aber natürlich auch heißen, dass er bis zum Winter auf der Bank sitzt und meines Erachtens auch, dass er bis zum Sommer auf der Bank sitzen kann. Die Bayern haben jetzt natürlich diese komfortable Situation, dass sie richtig viel Zeit haben. Mit Hansi Flick funktioniert es, er wird von der Mannschaft angenommen, der Erfolg ist da und deswegen hat man wirklich schön ruhige Zeit und viel Zeit, sich einen Trainer rauszusuchen, der eine neue Ära prägen soll. So hat es ja auch Oliver Kahn angedeutet.
Stefan, vielen Dank. Sieht ein bisschen kalt aus, geh mal schön ins Warme. So viel hat er eigentlich gar nicht verändert, ne?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir so ein bisschen zu rosarot jetzt, ne? Nach den ersten 4 Tagen. Wir haben jetzt gerade mal, dafür zahle ich gleich auch gern, dass wir mal alle mal so ein bisschen noch mal die Kirche im Dorf lassen sollen. Das sind hier gerade mal 4 Tage.
Das ist der Klassiker.
Ja, das mache ich gern. Kein Problem.
Und Nico Kovac hat übrigens letztes Jahr 5-0 gegen Dortmund gewonnen. Ja. In einer viel größeren Drucksituation. Wenn sie damals gegen Dortmund verloren hätten, dann wäre nämlich nichts mehr gewesen mit Meisterschaft und dann wäre nämlich die ganze Sache nochmal anders gelaufen.
Ja, ist relativ bedenklich auch, finde ich, dass die Spieler natürlich eine so große Macht haben, auch dann am Ende darüber zu entscheiden, wer Trainer ist oder bleibt oder nicht. Und dass dann Uli Hoeneß das gestern bei den Kollegen im ZDF dann auch noch so ausplaudert, finde ich, wirft auch kein gutes Licht auf den Verein.
Ja, Marcel,
sehe ja, ich dachte gestern, ich habe das auch gesehen, spät abends, denke ich, das kann man anders, das musst du anders ausdrücken oder gar nicht sagen. Aber sagen, es gab Spieler, die haben dafür, die wollten nicht mehr und dann das musste der die Führung handeln. Puh, das hast du bei Ancelotti, hast du hier. Dass die Spieler in München die Kabine Macht hat, das ist klar, dazu sind das alles viel zu wichtige, jeder einzelne, auch Klassenspieler. Insofern muss ein Trainer damit umgehen können. Kovac hat viel selber falsch gemacht. Er war nie stark genug, wurde auch nie stark genug gemacht. Aber ich denke, das Kapitel ist erledigt. Nur Hansi Flick, es ist ja optionslos, was alternativlos. Was willst du da machen jetzt? Also Allegri könntest du haben. Ansonsten habe ich geguckt, unter den Bäumen liegen nicht Weltklasse-Trainer und warten nur auf den Anruf der Bayern. So sind alle in Lohn und Brot.
Muss es denn immer ein Weltklasse-Trainer sein? Oder was für ein Profil?
Na, es muss einer sein,
für die Bayern geeignet.
Na, also einer, der stärker ist, per se von Anfang an mit einer anderen Autorität hinkommen kann als Niko Kovac. Und das ist kein Vorwurf, sondern eine einfache Beschreibung. Der ist mit Frankfurt wunderbar, hat er reüssiert, hat auch Pokal gewonnen, aber damit hat es sich auch. Und dann kommst du zu Bayern, der James Rodriguez hat ihm ja relativ unverschämt mitgeteilt, München ist nicht Frankfurt. Antwort, das stimmt. So, also du musst einen haben für Bayern, für den Kader, der mit dieser Eigenart, dieser Kabine, ich höre Uli Hoeneß gestern Abend, klarkommt. Also nimm Heinkes, nimm was weiß ich wen und Guardiola. Also da kann die Kabine mal probieren, ihn abzuschießen, der hebt einmal die Augenbraue hoch und damit hat es sich. So, natürlich brauchen sie einen mit einem Standing.
Oliver Kahn hat es ja unter der Woche sehr schön gesagt. Er hat gesagt, es muss ein Trainer sein, der auch eine neue Ära prägen kann. Es muss ein Trainer sein, der eine gewisse Spielidee hat. Und er muss die Frage beantworten können, gemeinsam mit den Verantwortlichen, für welchen Fußball möchte der FC Bayern stehen.
Und die Mannschaft muss das annehmen, ohne darüber auch nur intern einmal zu diskutieren.
Absolut. Und das war in der Hinsicht.
Oder der Verein muss die Bereitschaft haben, diese Kabine dann zu verändern.
So, und wer da diskutieren möchte, soll woanders.
Ich glaube schon, dass das geht, weil
dass die Kabine immer schwierig war, das wissen wir drei wissen ja, das.
Insbesondere wenn du natürlich 7-mal deutscher Meister bist, dann wird es natürlich für den Trainer immer schwieriger, wenn du irgendwann mal mit Bayern Vierter bist und kommst als neuer Trainer, dann kannst du natürlich viele Dinge mehr verändern, als wenn du zu einem Verein kommst, der in den letzten 7 Jahren 7-mal die Meisterschaft und 5-mal den Pokal gewonnen hat. Also das ist natürlich klar, dass das viel, viel komplizierter und viel, viel schwieriger ist. Aber ich glaube, Nico hat, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, er hat das Double letztes Jahr geholt und dann war die klare Herausforderung für ihn oder auch die Ansage, wir wollen jetzt aber auch besseren Fußball sehen. Also die Titel waren okay, aber wir wollen jetzt auch besseren Fußball sehen. Und ich glaube, dass er am Ende daran gescheitert ist, dass er zu viele Künstler auf dem Platz hatte, mit Thiago auf der 6, mit Coutinho dann, also zu viele Offensivleute, die dann mehr für Spektakel stehen sollten, dass die Mannschaft das aber gar nicht mitgetragen hat. Und wenn man sieht, wie der FC Bayern gestern aufgetreten ist, im Grunde genommen mit 6 Defensivleuten, der Viererkette, davor Kimmich und Goretzka, und vorne die 4 konnten mehr oder weniger machen, was sie wollten. Sie hatten viel mehr Stabilität und nicht unterstand dieser Spektakelfußball, dem Nico immer hinterhergelaufen ist und der auch immer eingefordert worden ist, der stand gar nicht im Vordergrund, sondern stand da im Vordergrund, die Basis wieder zu legen, wie wir übrigens bei der WM 2014 auch Weltmeister geworden sind, als wir teilweise mit 4 Innenverteidigern auf dem Platz standen, davor Schweinsteiger und Khedira.
das ist das, was Hansi Flick gemacht hat und nichts anderes. Und die Mannschaft hat einfach eine viel bessere Stabilität, viel bessere Balance.
Hört sich gar nicht so schwierig an,
aber Hansi hat jetzt auch noch nicht diesen Rucksack auf dem Rücken. Wollen hier jetzt auch Spektakelfußball sehen, weil gegen Piräus war das alles andere als Spektakel. Also
lass uns gleich noch über die Zukunft von Hansi Flick beim FC Bayern reden. Wir sind da sehr gespannt, wie es weitergeht. Bisher hat er zumindest vieles richtig gemacht. Hi von Hagel und Band, live aus dem Milton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass und gerade erreicht uns die Meldung. Sandro Schwarz, der dritte Trainer, ist entlassen worden. Sie erinnern sich, letzte Woche 0-8, gestern dann die Heimniederlage 2-3 gegen Union Berlin. Wir versuchen Stimmen zu besorgen und natürlich auch nach Mainz zu schalten. So, wir haben uns Verstärkung geholt. Unser Chefreporter von Sport1.de, Florian Plettenberg, ist da. Bevor wir ins Eingemachte gehen, vor einer Woche hat Bayern München die schlimmste Bundesliga-Niederlage seit 10 Jahren erlebt. Und gestern wurde Borussia Dortmund nach allen Regeln der Kunst aus dem Stadion geschossen. Was ein Trainerwechsel alles bewirken kann, wenn man Lust auf den Neuen hat.
Der Weihnachtsfrieden ist gerettet dank Hansi Flick. Die Zwischenlösung nach Kovac entwickelt sich zur funktionierenden Sofortmaßnahme. Plötzlich kann Bayern wieder zu Null spielen.
Ich denke, wir haben eine tolle Defensivleistung gezeigt, sind nach vorne verteidigt und standen sehr gut.
Unter Flick gelingt jedenfalls das beste Spiel der Saison. Zunächst ohne die Kreativkräfte, dafür mit einem stabilisierenden Thomas Müller. Ergebnis: Müller spielt wieder immer und die Hackordnung gegen Dortmund ist wieder klar festgelegt. Das Team will Flick offensichtlich behalten. Vorteil für die Bosse: Zeitgewinn bei der Suche nach der langfristigen Lösung. Kein Schnellschuss notwendig, kein Wenger, kein Rangnick, kein Mourinho. Der künftige Vorstand Oliver Kahn fordert ohnehin, endlich mal bei der Trainerauswahl nach einem langfristigen Konzept und weniger nach einem großen Namen zu suchen. Vielleicht Ten Hag, aber vielleicht befördert sich Flick ja über Weihnachten und auch noch über den Sommer hinaus. Wir fragen: Hansi Flick als Cheftrainer beim FC Bayern? Passt das?
Florian, du hast da neueste Informationen zu dem Thema, ne? Hansi Flick?
Ja, ob das passt, kann ich nicht beantworten. Aber es geht vor allem um die Frage, ob er das überhaupt möchte. Wir hatten gestern Abend noch, weit nach Abpfiff, sprach noch Salihamidžić bei uns und stellte die Frage, ja, wir müssen Hansi Flick auch erstmal fragen, ob er das denn möchte. Also ob er länger dabei bleiben will. Und unsere Info ist die, dass er definitiv Ja sagen würde. Die Info haben wir heute noch mal bestätigt bekommen. Sprich, wenn alles passt, und ich betone, wenn alles passt, dann würde Flick sehr gerne auch den Job nach unserer Info weitere Monate noch machen. Ich glaube aber, dass spätestens im Sommer dann Schluss sein wird. Ich glaube aber auch, dass es gut ist, dass man sich jetzt nicht auf einen Zeitpunkt festnagelt, wie das ja Ihr Bruder gestern auch betont hat, weil ich glaube, dass man da auch ein bisschen den Druck mit hochhält. Und ich glaube auch, dass Hansi Flick für eine Lösung über den Sommer hinaus nicht in Frage kommt.
Marcel, kann man ja Glück, ja?
Ich finde, wir kennen alle den Hansi, Herr Flick. Er hat einen super Job gemacht und das darf man auch nicht vergessen bei der Nationalmannschaft. Er hat eigentlich auch im Hintergrund die ganze Arbeit gemacht. Er war aber nie der Typ der lauten Töne. Das hat er jetzt auch ja wunderbar moderiert. Der springt nicht an der Seitenlinie rum. Der macht das wunderbar fachlich. Ihm kann es auch wurscht sein, ob ein Coutinho spielt oder ein Thiago, sondern er will die Spiele gewinnen. Und das ist vielleicht anderen Trainern...
Warum kann ihm das wurscht sein?
Ja, weil er hat diese Defensivaufstellung gewählt. Wir haben ja gerade gehört, 6 defensive Spieler hatte er auf dem Platz. Brauchte er gestern gegen Dortmund ja eigentlich nicht. Das hat sich ja dann ja relativiert. aber er zieht das, glaube ich, ganz gut durch. Und wir haben jetzt allerdings 2 Spiele erst gewonnen. Man muss mal abwarten jetzt nochmal, was passiert.
Die Grundlage war ja, Kovac muss weg, Teile der Mannschaft, und genau. Jetzt kommt Hansi Flick. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Also ich glaube nicht, dass er auf Dauer sagen kann, es ist mir wurscht, ob Coutinho spielt oder nicht. Das schafft kein, nach James Rodriguez, den Kovac nicht hingekriegt hat, dass nochmal jetzt Coutinho dann auch, wir holen mal irgendwelche Weltklasse-Spieler von den Anlagen her und von dem, was sie könnten, aber nee, doch nicht, dann schickt man wieder weg. Ich glaube, das wird nicht gehen. Da wirst du schon mehr machen müssen mit diesem Kader. Du wirst das hinkriegen müssen, dass ein Coutinho und ein Müller nicht nebeneinander und ein Thiago, sondern das ist die Kunst bei einem so großen Club. Das wissen wir noch nicht seit heute erst. Wenn du einen solchen Kader hast, musst du mit denen so arbeiten, dass alle irgendwie mehr oder weniger zufrieden sind und mitziehen. Also das ist die Frage, ob er das kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie im Sommer, bis zum Sommer, können sie dem Herrgott danken, dass Flick ist, wie er ist. Und ohne große Ansprüche, ohne großes Getöse. Wenn sie einen Wenger geholt hätten, ja, der holt mit denen das Double oder Gott behüte das Halbfinale Champions League. Und dann sagst du dem, so Herr Wenger, merci beaucoup und tschökes. Das ist Unsinn. Also deswegen ist die Lösung genau die, die ihnen die Zeit gibt. Und dann muss man gucken, wer ist frei und wer ist ansprechbar.
Und genau darüber richtig. Hinaus auch eine Sache noch, wer ist frei, wer ist ansprechbar, ist richtig, aber auch wer kommt überhaupt zum FC Bayern? Auch das müssen wir ja mal realistisch einschätzen, dass es vielleicht eben nicht mehr so ist, dass ich als FC Bayern die Hand hebe und die Top-Trainer dieser Welt hier reinmarschiert kommen. Also ich kann mir vorstellen, dass Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, um Nummer zwei Namen zu nennen, zwei Deutsche, vielleicht noch Jogi Löw als Dritten, die würden müde mit den Achseln zucken, wenn der FC Bayern anruft.
Das weißt du nicht.
Ich unterstelle das einfach mal. Weil natürlich Jürgen Klopp eine ganz andere Macht hat in England. Warum sollte der es sich antun, dann sozusagen als Trainer hierher zu kommen?
Wenn er Liverpool alles gewinnt, wird es auch irgendwann langweilig.
Wenn er mit Liverpool Meister geworden ist, ist die Reise dort, wenn er das nüchtern betrachtet, aber ich muss ihm ja keinen Ratschlag geben, nur von außen betrachtet, hier kommt es so vor, machen wir es mal ganz vorsichtig. Wenn der jetzt auch noch Meister wird mit Liverpool, was willst du dort noch holen? Irgendwann ist es dann gut und dann was? Was ist der nächste Schritt?
Nationaltrainer vielleicht. War ja auch mal
nicht. Das wäre immer eine Alternative. Aber wenn der noch einen Club trainieren will, ist
Bayern... Aber für einen Klopp, ein Typ, der so ist, wie er ist, der braucht ja das tägliche Geschäft mit den Spielern.
Das glaube ich auch.
Und also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass Jürgen Klopp in der nächsten Zeit irgendwann mal sagt, also jetzt habe ich aber genug von diesem Tagesgeschäft mit der Mannschaft zu arbeiten. Ich möchte die mal alle 4 oder 8 Wochen mal sehen, um dann 3 Tage mit einer Mannschaft zu verbringen. Das sehe ich überhaupt gar nicht.
Ist er erst 50 oder 51? Also, die Bayern fragen und er ist frei. Das möchte ich sehen, dass der sagt, interessiert mich.
Ja, das glaube ich auch.
Er wird aber sicherlich so clever sein und erstmal abwarten und schauen, wie verschiebt sich jetzt das Machtverhältnis beim FC Bayern. Wenn Uli Hoeneß ein bisschen rausgeht, wenn Oliver Kahn kommt. Oliver Kahn hat die Sätze, die wir uns vorhin mal, über die wir diskutiert haben, das war das Vernünftigste in der Trainersuche beim FC Bayern, was bis dato geäußert wurde von einem Bayern-Verantwortlichen. Dass er gesagt hat...
Das Zitat mal an, Kai, von dem du sprichst,
hoffe ich zumindest, dass er gesagt das ist. Hat, genau, eine Ära prägen. Dann hat er noch gefragt, für welchen Fußball möchte der FC Bayern stehen. Er hat gesagt, der neue Trainer soll eine Spielidee haben. Das sind die vernünftigsten Aussagen. Da ist... Anrufen bei Arsene Wenger, nicht rangehen, dann sagen, wir wollen ihn gar nicht haben, ist dagegen völliger Quatsch. Und das, was er macht und das, was er dem FC Bayern auch mitbringen wird, ist sicherlich eine Sachlichkeit und auch eine Erfahrung. Er bringt die Erfahrung aus der Kabine mit, aus den letzten Jahrzehnten, die er hat. Und da wird, glaube ich, jeder Club erstmal schauen, okay, wie verschiebt sich das da beim FC Bayern? Hansi Flick ist aktuell eine totale Optimallösung für den FC Bayern, vor allen Dingen für Uli Hoeneß, weil er Zugriff hat auf Hansi Flick und hat jetzt den Co-Trainer Hermann Gerland, der auch ein Hoeneß-Mann ist. Von daher weiß Uli Hoeneß jetzt ganz genau, was in der Kabine passiert. Das ist ihm wichtig, das ist ihm heilig. Er wird am Freitag abtreten als Präsident und hat alles unter Kontrolle. Und da würde ich als neuer Trainer erstmal ganz genau gucken, wie verschiebt sich was beim FC.
Aber sorry Kai, ich glaube, dass jeder Verein und jeder Verantwortliche, der einen neuen Trainer verpflichten muss, dass er sagt, dass wir einen Trainer suchen, der hier eine Ära prägen kann.
Das sagt aber beim FC Bayern der Mann, der noch nicht mal beim FC Bayern aktuell arbeitet, sondern erst ab Januar.
Das ist das erste Mal, dass er sich auch geäußert hat.
Also ich gebe ihm kein Recht. Das sind Sätze, die Kahn genannt hat, die habe ich mir ausgedruckt an die Wand gehangen, weil da können wir das ganze Jahr von zehren. Und da wird auch noch der eine oder andere drauf zurückkommen. Kalle Rummenigge hat das im Sommerinterview tatsächlich auch schon mal gesagt. Die wollen jetzt wieder einen Trainer haben, der einen Spielstil mitbekommt, der für etwas steht, was Wiedererkennungswert hat. Ich glaube, dass alles auf Ten Hag hinauslaufen wird. Das sind auch unsere Informationen. Ihr habt ähnlich darüber berichtet. Ten Hag möchte zu Bayern. Marc Overmars, der Ajax-Manager, hat gesagt, wir würden ihm den Weg freiräumen. Kalle Rummenigge hat gesagt, das ist auch ein Trainer, der imponiert uns. Das ist auch ein Trainer, der den Bayern imponiert. Es gab Gründe, warum er damals als Bayern 2 Trainer aufgehört hat. Das darf man nicht vergessen. Er hat sich jetzt aber in den 4 Jahren sehr, sehr gut entwickelt. Aber das ist ein Typ, der in Frage kommt. Aber der trainiert Ajax, der trainiert junge Wilde, der trainiert Spieler, die keine Stars sind, der trainiert Spieler, die Stars werden wollen. Deshalb,
aber die
glaube
hat,
ich,
die hat der FC Bayern nicht so
ja, in deswegen dem Maße. Sage ich, ne? Deswegen also ist Ten Hag nicht ohne Risiko.
Eben. Und in einer Liga, in der ich eben auch mit Ajax, da gibt es ja noch PSV Eindhoven,
in der ich auch mal mit 75% oder mit jugendlichem Elan und Leichtigkeit oder Leichtsinn eben trotzdem noch 3-0 gegen Sittard gewinne. Ja? Das gibt es in der Bundesliga nicht.
So, aber ihr also, habt Kahn gesagt, eins, glaube ich, müssen die Bayern, das behaupte ich jetzt, müssen sie. Also wenn das wieder nach dem Prinzip des Glasperlenspiels geht, also Hoeneß, das sind meine Leute, Rummenigge, das sind meine Leute, jetzt hattest du Ancelotti, dann hatte ich Kovac und jetzt bist du wieder dran. Wenn das nicht aufhört, wirst du nie auf den Stand kommen, auf den sie kommen müssen, für einen Club, der diese Ansprüche hat, die Bayern haben. Sonst wird es nicht funktionieren.
Und ich glaube, dass Oliver Kahn da die Ruhe reinbringen wird und sich das auch nicht
gefallen müssen, wird. Denn Niko Kovac ist nicht zuletzt auch daran, hat er sich verschluckt. Der eine war für ihn, der andere war gegen ihn. Und in der Kabine sitzen sie und sagen, das ist ja unser Welttrainer. Der nur von der Hälfte gut gefunden wird.
Aber kann Hansi Flick das nicht erfüllen, was wir gerade hier alles besprechen?
Ich denke schon, ich kenne ihn ja noch von der Nationalmannschaft, ja. Ich war damals dabei. Erlebt, ne? Ja, und die Jungs von Bayern, die kennen ihn ja auch und die kennen die Ansprache. Ich glaube, dass einfach wichtig war, dass die Jungs einfach ein neues Gesicht haben, ja? Und eine neue Ansprache jetzt. Und dass Hansi Flick jetzt da ist, es gibt den Bayern einfach Zeit, richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist einfach so.
Aber die Hauptfrage wird ja wirklich sein, wie will der FC Bayern zukünftig auftreten? Ja, Thomas, die Ära der letzten 10 Jahre, sage ich mal, ist ja unter Louis van Gaal begonnen worden, mit der Veränderung des Spielstils. Früher hat der FC Bayern immer durch die Mitte gespielt, als wir noch gespielt haben, als du gespielt hast. Und dann kam Louis van Gaal mit Außenstürmern, erst Ribéry, der war schon da, und dann wurde Arjen Robben verpflichtet. Und damit hat sich das Spielsystematik von Bayern komplett verändert. Und ich erinnere mich noch an 20 Läufe von Philipp Lahm als Rechtsverteidiger hinterlaufen. Das sieht man beim FC Bayern auch gestern genau 0 Mal. Ich habe da mal drauf geachtet, wie oft hat der Davis den Coman überlaufen und dann von der Routine geflankt. Hinter Coman
kommst du nicht.
Pavard, wie oft hat der das, naja, aber Alaba und Ribéry und auf der anderen Seite Lahm und Robben. Tempo. Das war ein Spielstil, den der FC Bayern in den letzten 10 Jahren unter verschiedenen Trainern beibehalten hat und durchgezogen hat. Und jetzt ist halt die Frage, will man so spielen wie der FC Liverpool, mit Power nach vorne, mit Stabilität im Zentrum, mit Henderson, der sicherlich kein super Fußballer ist, aber für die Mannschaft wichtig ist und vorne 3 Granaten haben oder 4, wenn einer noch reinkommt. Oder will man so spielen wie Barcelona, die den Ball zirkulieren lassen unter Pep Guardiola. Also es gibt schon verschiedene Ansatzpunkte und an diesem Punkt entscheidet sich am Ende, wer Trainer werden kann.
Aber ist es nicht wie immer? Nachher zählt nur der Erfolg beim FC Bayern.
Das ist egal. Jetzt musst du aber mal 3 Euro bezahlen. Ja, stimmt dir das. Aber der Champions League.
Ich wollte noch weiterreden. Thomas, danke, dass du mich gebremst hast.
Der Champions League-Sieg von Bayern, der letzte, das war ja ein aufbauender Prozess einer Mannschaft, der dann darin gipfelt, dass man dann das Champions-League-Finale gewonnen hat. Und da muss der FC Bayern ja wieder hinkommen. Es geht ja nicht so, dass ich hole jetzt 5 Leute und dann werde ich Champions-League-Sieger. Dann, wenn das so einfach wäre, hätte Man City und Paris und andere Mannschaften, die viel Geld haben, ja das kaufen können. Es ist ja ein Prozess, den eine Mannschaft durchläuft. Und da muss der FC Bayern heute, glaube ich, entscheiden, wo wollen wir hin, welchen Trainer brauchen wir und welche Spieler brauchen wir auch dafür. Und wie viel Geld brauche ich auch dafür. Und dann muss ich eben auch mal in Kauf nehmen und das auch dementsprechend kommunizieren, dass es eigentlich ja egal ist, ob ich jetzt zum 8., 9. oder 10. Mal deutscher Meister werde, sondern habe ich wieder eine Mannschaft, die perspektivisch die Champions League gewinnen kann. Und die sehe ich heute nicht auf dem Platz.
Ich glaube, Hansi Flick hat unter der Woche einen ganz guten Satz gesagt. Er wurde nach seiner Philosophie gefragt und er sagte, ich stehe auf Ballbesitz, aber er muss effizient sein. Und ich glaube, das sagt relativ viel aus. Ich glaube nicht, dass die Bayern eine Liverpool-Power-Mannschaft sein werden, auch keine RB Leipzig-Mannschaft, dafür haben sie das Spielermaterial nicht und das ist auch nicht ihre Mentalität. Das M-Wort hatten wir ja heute schon. Die Bayern sind in der Bundesliga gefordert, Lösungen zu finden mit 60-70% Ballbesitz und dann in der Champions League so alle 4 Wochen mal gegen einen größeren Gegner mal so richtig einen rauszuhauen. Und ich glaube, dass
Aber haben Sie nicht gegen die Mannschaften gerade auch Probleme gehabt, die richtig Powerfußball spielen und
ja, gut,
natürlich
aber natürlich
sehr schnell agieren?
Klar, aber sie haben natürlich auch
extreme Probleme. Dann nützt der Ballbesitz nicht unbedingt
was. Ja, aber warum? Weil sie sich hinten defensiv in den letzten Monaten nicht gefunden haben. Sie haben funktioniert über einen langen Zeitraum, wo die Doppel-6 eingespielt war. Da waren 2 Abräumer, die haben das Ding teilweise in den Nachthimmel geknallt. haben ihn nach links, nach rechts gelegt. Das hat funktioniert. In den letzten Wochen hat man viel probiert und viel rotiert. Das hat für Unsicherheit gesorgt.
Wobei was sagt denn dein gesehen, Bruder zu Trainerfragen?
Wobei gestern habe ich eine Mannschaft gesehen, die Pressing gespielt hat und die richtig angelaufen ist. Vielleicht schafft es Hansi Flick. Das war
mit weil du im Zentrum, weil du auf den Sechsern eine Stabilität geschaffen hast, was wichtig ist für die vier hinter dir und für die 20 Granaten da vorne.
Ist doch klar, du hast doch gesehen, wie der FC Bayern agiert hat. Die haben aus einer kompakten Einheit im Zentrum nach vorne verteidigt. Und bei den Gegentoren hat man gesehen, die Dortmunder, die sind immer mit dem Gesicht zum eigenen Tor gelaufen. Dann ist es viel, viel schwieriger zu verteidigen und Räume, Abstände einzuhalten und so weiter. Und das ist relativ einfach. Das kennen ja alle Spieler von der Nationalmannschaft. Wie gesagt, Weltmeisterschaft hatte ich angesprochen. Das ist ja ein System, was relativ einfach auch innerhalb von wenigen Tagen einzustudieren ist oder verständlich zu machen ist. Aber die Kreativität in das Spiel zu bringen, in diese Systematik, Piräus war ja ein gutes Beispiel. Da haben sie ja, es war ja ein sehr zähes Spiel, 2-0, nichts zugelassen und so weiter. Genau. Alles schön. Aber an Kreativität war da natürlich wenig zu erkennen, weil Piräus ist wirklich jetzt kein Maßstab, was den europäischen
Vergleich ist. Aber lass mal kurz, Hansi Flick hat auch was gesagt zum neuen Abwehrverhalten oder zur Abwehr.
Ich bin am Anfang ja auch gefragt worden, ob das mit Alphonso Davies nicht ein bisschen ein hohes Risiko ist. Und da muss man einfach sagen, er hat sensationell gespielt. Er hat einerseits seine Speed, die er hat, auch seine körperliche Präsenz, die hat uns sehr gut getan. Und David ist ein sehr erfahrener Spieler, auch mit Javi in der Innenverteidigung und Benji natürlich auch, der unermüdlich wirklich hinten arbeitet, aber nach vorne auch immer wieder Impulse setzt. Deswegen, ja, die Viererkette, so wie sie gestanden ist, sie hat schon die zwei Spiele enormes geleistet.
Florian, hat Nico Kovac das falsch gemacht?
Nein,
das war schon ein Risiko gestern.
Ich glaube, dass Nico Kovac in manchen Situationen ein Getriebener seiner selbst war. Ich glaube, er hatte eine ganz klare Idee gehabt, wie er Fußball spielen möchte. Das war das 4-3-3. Das hat er Anfang letzten Jahres erfolgreich praktiziert. Er ist dann umgeswitcht, weil es die Herbstkrise gab, weil die Bosse auch gesagt haben, ja, versuch mal vielleicht wieder so das 4-2-3-1. Da haben wir ja auch einen Zehner und eine Doppel-6. Dann hat das super funktioniert. Jetzt hat er wieder angefangen mit 4-3-3. Eine Sache möchte ich noch sagen, die ist sehr wichtig. Leon Goretzka, mit dem konnten wir gestern Abend noch sprechen. Und ich hatte ihn gefragt, was ist da jetzt im Zentrum? Und er sagt, jetzt spielen im Zentrum wieder die Spieler, die sich 100% verstehen, die 100% wissen, was die Stärken und Schwächen sind und die für sich einstehen. Und das fand ich sehr bemerkenswert, was auch immer das bedeuten mag.
Das ist aber auch gefährlich, die Aussage.
Nein, es geht
auch innerhalb der Mannschaft.
Ja, aber wenn
das die Mitspieler hören, die nicht gestern drauf dem Platz waren.
Oh. Die schauen keinen Doppelpass.
Vielleicht hat er das gar nicht so. So böse wird das gar nicht gemeint haben.
Doch. Die ist im Streaming
mit Untertitel.
Ja, alles gut.
Also wenn du mit Thiago, Tolisso und Coutinho, irgendwann ist es dann mal gut. Das kannst du ja, selbst gegen die Schwächeren hatten sie Probleme. Aber irgendwann, das hat einfach keine Balance, keine Stabilität. Ich glaube auch, dass Coutinho besser werden wird, wenn auf der Sechserposition hinter ihm eine Stabilität ist. Das kann nicht funktionieren über, das habe ich hier schon 30 Mal gesagt. Also wenn Thiago mit dem No-Look-Pass auf der Sechserposition spielt, den Gegner musst du dir schnitzen, gegen den das funktioniert. Irgendwo brauchst du Vidal. Vidal ist aber weg. Wenn du nicht Vidal hast, dann runterbrechen, eins runter. Aber du musst doch Goretzka, der wenigstens defensiv auch mitdenkt. Sag mir von den anderen, der defensiv denkt. Natürlich ist Goretzka auch noch kein echter Sechser, sondern eher ein Achter. Aber einer, der Defensive das Wort beherrscht und kennt und anders denkt. Wenn du aber nur lauter Artisten hast und alles wird spielerisch gelöst, wenn es funktioniert, stehen wir auf den Stühlen. Wenn es nicht funktioniert, kriegst du in jedem Spiel zwei Gegentore.
Ist ja immer wieder das Gleiche im Fußball.
Ja? Wenn es nicht läuft, dann kommen wieder die Mentalitätsspieler rein. Und wenn es läuft, dann geht alles, Hacke, Spitze, 1, 2, 3, dann ist alles super. Aber wenn es nicht läuft, ist immer bei jeder Mannschaft so, dann schaust du erstmal, dass die Defensive steht und dass du Spieler drin hast, die alles für den Verein geben. Das ist, sieht man immer wieder so.
Normalerweise ist ja Martinez auch im Mittelfeld, ich bin ein Defensiver. Jetzt hast du das Problem, dass Süle verletzt ist, Kreuzbandriss länger ausfällt. Und du hast das Problem, dass Hernandez bei weiß ich nicht wie lange auch ausfällt. Auch ein gesetzter Innenverteidiger. Aber wie man gestern mit der Ruhe und Gelassenheit gesehen hat, wie ein Martinez auf der Position dann spielt. Eigentlich hätte er auch bei Kovac spielen müssen. Das haben ja auch die Bosse gesagt. Wenn
Martinez gefordert.
Das hat er dann aber nicht gemacht. Wir kennen ja ein paar Szenen. Hansi Flick auch mit Martinez auf der Bank. Haben wir gesehen. Ich glaube, wenn er ihn früher hätte spielen lassen, dann wäre es zu diesen Ergebnissen gar nicht gekommen. 5:1 in Frankfurt und diese ganzen Geschichten. Wir haben das vorhin gesagt mit Sascha. Ist alles wunderbar mit den Artisten nach vorne und hier Kacke, Spitze 1:2:3. Du musst erst mal stehen. Das haben die Bayern jetzt gemacht, mit Piräus angefangen. Blinder Gegner, machen wir uns nichts vor. Aber, ja, ist ja so. Sei mal ganz ehrlich. Du darfst ja alles sagen. Ist ein Einspielgegner. Und dann kam jetzt Dortmund. Dann kam Dortmund und die Dortmunder, die Bayern, hatten wirklich, Muffe will ich nicht sagen, aber sie hatten schon das Problem, dass, oh, da kommt jetzt einer, die haben Mailand, Inter noch weggehauen. Und heute wird's schwierig, aber wir haben die Einstellung. Und das hat man genau gesehen.
Als Bayern-Trainer ist es natürlich auch undankbar, so ein bisschen so wie als Lokführer der Deutschen Bahn. Wenn du 10 Spiele gewinnst, ist alles gut. Kommst du einmal zu spät, wird nur darüber geredet. Und wir denken nochmal daran, das sind jetzt gerade mal 2 Spiele, die Hansi Flick dort erfolgreich gestaltet hat. Und es ist natürlich die Frage, was ist die Währung, die interessant ist? Wir haben jetzt gerade Piräus gehört. Ja, nicht so eine starke Mannschaft, aber die Währung des FC Bayern. Der Anspruch ist natürlich die Champions League, das Internationale. Genau. Und da werden die entscheidenden Spiele natürlich erst noch kommen.
Also mein Bruder hat zu mir gesagt, ich habe zu ihm gesagt, was willst du machen am 31.12.2001? Willst du dich dann willst du dich dann dauerhaft in Sylt in den Strandkorb setzen? Ja, wahrscheinlich schon, aber, ne, aber sein Ziel ist bis dahin, vielleicht die Champions League noch mal zu gewinnen. Und das war doch zu unserer Zeit schon so, dass immer das große Ziel ist, gut, wir werden deutscher Meister, das Brot- und Buttergeschäft. Und wenn es geht, gewinnen wir noch den Pokal, okay, nehmen wir mit. Aber die Champions League ist das Maß aller Dinge vom FC Bayern. Und das wollen sie unbedingt mal wieder haben. Und es ist ja auch schon 6 Jahre, im nächsten Jahr 7 Jahre wieder her. Also das ist eine lange Zeit im Fußball.
Aber es ist doch keine verwegene Behauptung, wenn ich jetzt sage, dass sie werden sie eher, wenn die Saison im Februar beginnt, dann ernst zu werden in der Champions League, dass sie das eher gewinnen werden mit Javi Martinez auf der 6 als mit Thiago. Absolut. Also die Behauptung wage ich jetzt mal. Und wenn Flick das, und wie du siehst, jetzt schon klar erkannt, und so machen wir es jetzt, ist das der einzig richtige Schritt? Das heißt doch nicht, dass du kein Kreativfußball spielen wirst. Du kannst diesen Kreativfußball vorne mit den Artisten nur spielen, wenn das auf einer Basis passiert. Wenn nicht, wird es auch dann gegen Gegner, die nicht Piräus sind, bei allem Respekt, wird es unmöglich.
Also was übrigens auch ein Gedanke ist, den man auch führen muss. Hansi Flick kann auch einiges verlieren. Wenn Hansi Flick, sagen wir mal, jetzt über den Winter oder bis zum Sommer bleibt und sagen wir mal, der Erfolg bleibt aus, keine Meisterschaft, kein Double, dann wissen wir schnell, wie sich der Wind auch bei Bayern München drehen kann. Jetzt hat aber Hansi Flick, Co-Trainer bei Bayern München, ist nicht schlecht bezahlt, ist ein toller Job, kann man lieben Gott jeden Tag danken. Aber wenn du jetzt versagst, als Co-Trainer, der eine Dauerlosung wird, hat das natürlich auch möglicherweise zur Folge, dass dein Standing so ein bisschen leidet. Sein Vertrag geht bis 2021. Also ich glaube schon, dass er sich die Gedanken auch machen wird. Deswegen, es sind wirklich nur 2 Spiele. Die Bayern sind auch nicht euphorisch. Die Euphorie machen wir so im Umfeld. Aber ich glaube, die wissen schon ganz klar, was sie auch die letzten Wochen fabriziert haben. Aber sie können, wenn sie wollen. Und das war gestern eindrucksvoll.
Also nächste Woche hört Uli Hoeneß dann ja auf. Das ist der Mitgliederversammlung. Und Hasan wird dann Sportvorstand. Steht fest?
Ja, hat er sich verdient, wie man im Verein hört. Alle mögen ihn, er ist lustig.
Ich kann auch lustig sein. Ja.
Hast du ein bisschen unglücklich ausgedrückt, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Also. Ich habe mich jetzt mit jemandem unterhalten und er hat gesagt, der Hasan ist ein guter Typ, der ist lustig. Das ist ja, er ist ja auch ein guter Typ.
Geht auch bald auf Tour als Stand-Up-Comedian auf allen deutschen Bühnen.
Nein, Hasan Salihamidžić. Das muss man ja auch sagen. Hasan Salihamidžić wird, denke ich, zum Sportvorstand ernannt. Montagmorgen wird es wahrscheinlich.
So, da steht dann jetzt auf seiner Visitenkarte Sportvorstand. Was bedeutet das denn eigentlich? Kann mir das mal jemand erklären? Gut, also, ich meine, wir reden jetzt gerade seit 30 Minuten über den FC Bayern München und über die Führungskonstellation mit Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge. Der Name Hasan Salihamidžić ist jetzt das erste Mal gefallen. Ich glaube, das sagt sehr, sehr viel über das Standing von Hasan Salihamidžić beim FC Bayern.
Also man muss fairerweise sagen, er hat keinen einfachen Job und zuletzt die Transferphasen, sie waren auch nicht ganz so einfach. Man muss wissen, Salihamidžić ist intern mit Marco Neppe, dem Chef-Scout, und Johannes Mössmann, der ist auch noch in dieser Scouting-Abteilung vertreten, sind innerhalb sehr gut aufgestellt, ein sehr kleines Team, ganz klare Absprachen. Sportvorstand würde bedeuten, eher strukturell, eher ordnend, einordnend. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn er Sportvorstand würde, dass man ihn unter ihm so eine Art Kaderplaner nochmal anbaut, um das zu strukturieren. Aber ich glaube
schon, dass... Der dann die Arbeit für ihn macht, der Kaderplaner, oder?
Ja, es ist schwer für uns auch einzuschätzen, aber er wird auf jeden Fall intern sehr gelobt, das kann ich sagen. die Außenwahrnehmung ist vielleicht manchmal eine andere.
Als Sportforscher kriegst du auch eine höhere Abfindung dann, glaube ich.
Dann muss das auf jeden Fall machen, das ist gut.
Band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass und haben eben schon gesagt, Uli Hoeneß wird aufhören. Und was er zu seiner Zukunft gesagt hat, das hören wir uns jetzt an.
Ich werde ja weiterhin ins Stadion kommen und ich habe mir so kurz vor Schluss gedacht, das war ein würdiger Abschluss meiner Zeit als Präsident, weil ich der Meinung bin, die Mannschaft hat mir heute ein Geschenk gemacht, wie man es besser nicht haben kann.
So, und jetzt ist er uns telefonisch zugeschaltet. Guten Tag oder guten Morgen, Uli.
Guten Morgen, Thomas.
Uli, was hast du auf dem Herzen?
Ich habe Folgendes auf dem Herzen, dass große Teile der Runde sich total despektierlich über Hasan Salihamidžić hier äußern. Speziell dieser Herr Fenske, der ja gar keine Ahnung hat.
Was hat dir nicht gefallen, weil wir gesagt haben...
Ich muss ehrlich sagen, Hasan hat einen guten Job in diesem Jahr gemacht. Ich darf daran erinnern, dass die Transfers von Pavard, Hernandez und nicht zuletzt Davies allein auf seinem Mist gewachsen sind. Und wir sind glücklich, dass wir mit diesen drei Spielern schon sensationelle Transfers gemacht haben. Dass er nicht ständig genannt wird zwischen Karl-Heinz und mir, ist ja ganz klar. Aber er kommt in der öffentlichen Wahrnehmung total zu schlecht weg. Und ich finde es unverschämt, wie über ihn heute gar nicht gesprochen wurde, so als gäbe es ihn gar nicht. Gerade in den letzten Wochen, in all diesen Entscheidungen, die da zu treffen waren, war er voll integriert und hat einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Und mit dem werden wir beim FC Bayern noch viel Spaß haben.
Wir hatten ihn eingeladen, er konnte leider nicht. Aber wird er denn Sportvorstand? Ist das wenigstens richtig, was wir da gesagt haben?
Das ist eine Sache, die morgen im Aufsichtsrat auf der Tagesordnung steht. Und morgen Abend nach der Aufsichtsratssitzung können wir euch genau sagen, was da entschieden wurde. Wir sind ein ziemlich demokratischer Verein.
Wie siehst du dem nächsten Freitag denn entgegen? Mit gemischten Gefühlen?
Überhaupt nicht. Seit gestern bin ich total euphorisch.
Ja.
Sonntag hier.
Achso,
eine bessere Einladungskarte konnte die Mannschaft unseren Mitgliedern für die Versammlung gar nicht geben.
Dann könntest du ja eigentlich nächsten Sonntag kommen, oder?
Ja, da muss ja etwas, muss man schauen, welche Qualität auch eingeladen ist.
Also wir sind ja immer bemüht und lernfähig. Sag noch ein Wort zu Hansi Flick. Könnte es doch eine Dauerlösung werden?
Ich habe ja schon gestern nach dem Spiel gesagt, dass der Vorstand sich jetzt zunächst mal mit Hansi Flick beschäftigen sollte. Und ich habe gehört, das wollen sie in den nächsten Tagen tun. Und man hat jetzt durch dieses Spiel von gestern wunderbar Zeit gewonnen, diese Entscheidung in aller Ruhe zu diskutieren.
Wir haben eben auch diskutiert, hast du sicher gesehen. Welches Profil muss der neue Trainer denn mitbringen? Was stellt ihr euch da vor?
Das müssen wir jetzt nicht mit euch besprechen, sondern das wird dann besprochen zwischen Karl-Heinz, zwischen Hasan, möglicherweise oder sehr wahrscheinlich auch mit Oliver Kahn, mit Herbert Heiner. Und spätestens, bevor sie in den Aufsichtsrat kommt, werde ich ja auch dabei sein.
Du wirst trotzdem verstehen, dass ich das fragen muss. Du hast aber gestern gesagt, Niko Kovac, Teile der Mannschaft waren gegen ihn.
Ja, wenn ich das so gesagt habe, habe ich es auch so gemeint.
Alles klar.
Also, ich wünsche euch noch einen schönen Vormittag. Alles Gute. Tschüss.
Ja, tschüss, Uli. Bis bald. Dankeschön. Also, er sieht uns ja wahrscheinlich und hört, wenn die Mannschaft immer so die Form gehabt hätte wie er heute, ne, dann wären sie schon ganz weit vorne.
Das ist Uli Hoeneß im Ruhezustand. Also jeder, der glaubt, jetzt habt ihr Ruhe vor Uli Hoeneß, na, viel Vergnügen. Nein, er wird
Nein, aber das, der verteidigt seine Leute, das hat er immer gemacht. Also,
ich glaube, dass der Club ihn auch sehr wohl in Zukunft brauchen wird und das, wofür er steht. Denn da auch an diesem Scheideweg steht dieser Club, sich klar zu machen, wo wollen wir hin, was für ein Club wollen wir werden. Ist das Shanghai, Singapur oder ist es nicht auch Rosenheim, wie er immer wieder gesagt hat. Ich glaube, dass er diesem Club sehr, sehr gut tun wird, auch in Zukunft.
Ja, wenn man das hört.
Der FC Bayern ohne Uli Hoeneß ist unvorstellbar. Und wenn man das so hört, dann würde man am liebsten sagen, lieber Herr Hoeneß, falls Sie noch zuschauen, bitte
ich weiß nicht,
weitermachen.
Ob du dich nicht ein bisschen zurückhalten solltest. Nein, nein.
Wir sind ja Sportler und nehmen die Dinge auch sportlich. Also wirklich ernst gemeint, Uli Hoeneß für den FC Bayern, wahnsinnige Verdienste. Und wenn man das hört, würde man sich wirklich wünschen, dass er noch weitermachen würde, weil er tut diesem Verein und er tut auch dem Fußball einfach unglaublich gut mit seiner ganzen Emotion und mit seiner ganzen Leidenschaft. Das ist so Punkt.
Aber er verteidigt ja nicht nur Hassan, sondern er verteidigt auch immer die Spieler und die Funktionäre und alles. Und deshalb muss man sagen, Hut ab, da lässt er nichts über seine Mitarbeiter kommen. Und deshalb Chapeau, muss man einfach sagen.
So, ich muss mal kurz durchatmen, deswegen gebe ich mal zu Laura.
Du weißt, wir haben es überlebt.
Nein, alles gut. Ist voll wunderbar.
Ja, Marco, du nimmst das nicht so ernst.
Ja, wir wollen mal ein paar Reaktionen aus dem Netz einfangen. Natürlich auch insbesondere ging es da um Hansi Flick. Und wenn man da den Hashtag Flick gerade benutzt, dann herrscht da wirklich fast schon Liebesstimmung. Also bei den Fans, also hier zum Beispiel I'm in love with Hansi Flick. Oder auch hier, Hansi Flick ist vielleicht doch Bayerns Königstransfer. Wobei der Nächste direkt hinterher schreibt, hinter jedem erfolgreichen Bayern-Trainer steht ein Hermann Gerland, den man natürlich bei der ganzen Sache nicht vergessen darf, aktuell ja Co-Trainer unter Flick. Auch hier sieht man, Hansi Flick sollte langfristig Cheftrainer des FC Bayern München bleiben. Er ist ein kompetenter Trainer mit Erfahrung, souverän auftreten und der notwendigen sozialen Kompetenz. Also, wir haben Sie natürlich auch zu Hause gefragt beim Live-Voting unter sport1.de. Also ist Flick mehr als eine Übergangslösung und Sie sehen schon sehr eindeutig das Ergebnis. 78% von Ihnen zu Hause sagen, also ja, ist er definitiv. Er ist momentan, und mal gucken, wie lange, der richtige Mann für den FC Bayern.
Ja, ich habe mich wieder ein bisschen erholt. Machen wir mal einen Cut. Kommen mal zu Schalke. Letzte Saison waren sie ja fast schon in der zweiten Liga. Jetzt sind sie plötzlich im oberen Drittel und das ohne teure Transfers. Verantwortlich dafür ein neuer Trainer und auch ordentliche Maßnahmen. So schaut's aus.
So schaut's aus. Der Hylo-Eye-Catcher der Woche.
Kein Herbstblues auf Schalke, trotz ärgerlich verpasstem Heimsieg gegen Düsseldorf. Aber Königsblau hat sich wieder richtig lieb. David Wagner hat einem vermeintlichen Problemkader neues Leben eingehaucht. Nur ein Beispiel: Harit vom Chancentor zum Topstürmer. David Wagner und sein Team beweisen auch gegen Düsseldorf, in der Mannschaft ist Feuer. Schalke ist zwar noch kein Spitzenteam, aber Schalke ist wieder ein Team. So schaut's aus. Er ist auch wieder da. Hat er jemandem gefehlt? Nicht so richtig, aber unter seinem 3-Monats-Exil nach seinen Afrika-Äußerungen hat Kotelett Clemens natürlich schwer gelitten.
Ja, es war eine harte Zeit, muss ich ganz klar sagen. Ich hätte es nicht erwartet.
Und wir hätten nicht erwartet, dass Schalke einen sichtbaren Aufschwung erlebt und Tönnies rein gar nichts damit zu tun hat. So schaut's aus. Er schon. Sascha Rieter, Ex-Spieler und seit Juni Koordinator der Lizenzspielerabteilung. Die Schnittstelle zwischen Trainer, Mannschaft und Chefetage. Und eines muss man dem neuen Sportvorstand Jochen Schneider lassen. Er hat nicht den Kader geändert, aber alles rund um den Kader. Es gibt jetzt einen Sportpsychologen und einen Integrationsbeauftragten. Bei Schalke wird sich um die Spieler gekümmert. Wagner, Rieter und seine Kollegen haben Schalke so positiv rund erneuert, dass die Fans sogar verzeihen, wenn Schalke eine dreimalige Führung gegen einen Abstiegskandidaten noch herschenkt. So schaut's aus.
Das war So schaut's aus. Der Hylo-Eye-Catcher der Woche.
Sascha, sieht so aus, als wenn es Spaß machen würde, ne?
Oder? Man hat gesehen, wenn David Wagner jubelt, ne, da kann es richtig blaue Flecken geben. Ne? Und ich bin meistens da immer in der ersten Reihe und dann nach dem Spiel muss ich erstmal manchmal.
Ja, tut noch weh, oder was wolltest du sagen?
Ja, ja, tut noch weh. Ja. Warum läuft gestern waren es ja drei Tore, deshalb
war es. Warum läuft es so viel besser als letzte Saison?
Ja, zunächst einmal war es wichtig, dass wir Jochen Schneider als Sportvorstand gewinnen konnten. Ich denke, er hat die letzte Saison analysiert. Letzte Saison war Totalschaden, muss man einfach sagen. Und dann war es auch nicht einfach, da wieder auf die Beine zu kommen. Und er kam da zu uns mit einem richtig guten System, hat gesagt, wir müssen an der Basis einiges ändern. Und hat natürlich auch mit David Wagner den richtigen Trainer geholt, der Schalke total lebt. Und wenn man sieht, was wir jetzt für einen Fußball spielen, das ist ein ganz anderer Fußball als letztes Jahr. Und ist einfach erfreulich und es macht einfach richtig Spaß im Moment.
Traust du denen? Was traust du denen zu? Machen wir es so.
Ich glaube, dass sie am Ende durchaus Möglichkeiten haben, die Euroleague mitzuspielen. Also schon, also aufgrund der Art und Weise, wie sie spielen. Also sie spielen mit Leidenschaft, sie spielen mit Power. Der Kader ist ja nahezu unverändert, aber da sieht man eben auch, dass man, wenn man neu kommt und vorher, wie du es ja gesagt hast, einen Totalschaden erlebt hat, eben auch viele Dinge leichter verändern kann, als wenn ich auf einem Niveau bin und siebenmal Meister gewesen bin hintereinander. Und Schalke steht wieder für irgendwas, für Emotionalität. Da sieht man ja auch dann, wie die Fans gestern so ein Spiel begleitet haben. Wenn das im letzten Jahr passiert wäre und man hätte gegen Düsseldorf 3-3 gespielt, nach dreimal Führung, jetzt ein Five-Konzert und Bierbecherwürfe gegeben. Mhm. Also so schnell geht das ja. Und David Wagner steht da für mich auch für die Art, wie er auftritt, ruhig, aber trotzdem dann, wenn das Spiel läuft, eben auch mit Emotionalität. Das wollen die Leute auf Schalke sehen. Und da geht es auch gar nicht darum, ob da jetzt spektakulärer Fußball jetzt erstmal gezeigt wird, sondern da wird an den Basics erstmal gearbeitet. Und deswegen glaube ich, dass sie am Ende durchaus die Möglichkeit haben, mit dieser Eigenschaft am Ende europäisch zu spielen. Für die Champions League sehe ich sie nicht, aber sie können Fünfter werden, sie können aber auch Achter werden. Also dazu ist die Konkurrenzsituation auf diesen Plätzen einfach auch zu groß.
Es ist ja so, dass man gesagt hat, man will einfach die Fans wieder zurückgewinnen. Ne? Und der Wunsch der Fans war einfach, dass sie wieder diesen Malocha-Fußball in der Arena sehen. Und das sehen die. Und das hat David Wagner vor der Saison gesagt. Er hat den Fans versprochen, ihr werdet wieder mit Freude ins Stadion gehen, weil ihr diese Leidenschaft wieder sehen wollt. Und die kriegt ihr einfach auch. Und gepaart mit noch tollem Fußball, muss man einfach auch sagen. Es ist ja nicht nur, dass jeder jetzt durch die Arena grätscht und die Bälle wegpölt, sondern da sind richtig gute Stafetten dabei. Und selbst gegen die Mannschaft, die wahrscheinlich dann am Ende dann das Ziel hatten, Champions League, haben wir richtig gute Spiele gemacht. Auch das Derby gegen Dortmund, da hätten wir verdient gehabt zu gewinnen, auch gegen Gladbach, egal was. Muss man echt sagen, es geht voran mit
Du sagst Schalke schönen Fußball, dann schauen wir mal, Michael, auf das, die Führung für Schalke gestern gegen Fortuna Düsseldorf. Ist das so ein Beispiel dafür? Guter Spielzug hier, zack.
Ja, und schöner Abschluss. Die spielen wieder Fußball. Das, was im letzten Jahr alles so schwer aussah und so schwerfällig war, das kommt so leicht rüber. Und ich muss Sascha recht geben, beim 0-0 gegen Dortmund, zweimal Pfosten Latte getroffen, müssen sie das Spiel gewinnen, klarer Elfmeter nicht gegeben haben. Muss man auch mal ganz brutal sagen. Ihr wisst, ich bin kein Freund von Schalke, aber sie spielen gut.
Verstehe ich gar nicht.
Mit David Wagner 2007 meinen Fußballlehrer gemacht an der Förderschule in Köln. Da konnte man schon merken, wie er auch denkt, als Trainer schon. Das hat er toll gemacht. Er war mit einer der Besten im Lehrgang. Er ist dann über die Lernwege mit der zweiten Mannschaft, mit Borussia Dortmund, hat er da gelernt. Der Klopp hat den ja geholt. Der ist ja, glaube ich, auch sein Trauzeug, ist richtig.
Ja.
Die verstehen sich und hat dann, ich weiß gar nicht, warum Huddersfield auf ihn gekommen ist, aber mit einer Truppe, die kein Mensch kennt, ist er dann in die Premier League aufgestiegen, hat die Klasse gehalten mit Unglaublichen und hat dann aber erkannt, im Januar oder im Dezember, wann es war, mehr geht nicht und dann stelle ich meinen Arm zur Verfügung. Und er war ja...
Also das ist wirklich die Frage, was ist das Besondere an diesem Trainer? Ist
er hat die Emotionen, bringt er mit. Die hat Tedesco natürlich auch gehabt, dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Domenico Tedesco Vizemeister mit Schalke geworden ist. Wir haben uns alle gefragt, wie hat das funktioniert mit einer Truppe. Da war Naldo noch da, der hat in der 89. Minute viermal den Kopf hingehalten und dann wurden Spiele so gewonnen. Schalke war Vizemeister. Dann kam der Totalschaden, wie Sascha sagt. Hat auch keiner mit gerechnet. Dann trennt man sich und jetzt kommt ein neuer Trainer, der neuen Wind reinbringt und auch einen super Job macht mit einer Emotionalität, der fast die gleichen Spiele hat, der so ein Harit wieder aus der Versenkung geholt hat, da muss man schon sagen, das macht der klasse.
Also Schalke jetzt 1 zu 0 Führung gelangt gestern in Fortuna Düsseldorf. Dann kam der Ausgleich. Sascha, wir schauen mal drauf. Ecke für Düsseldorf und dann...
Der Videoschiedsrichter war in dieser Saison bisher noch nicht unser bester Freund. Wir hatten da im letzten Spiel
fast 10. Aber kann er da anders entscheiden?
Nee, war klares Handspiel. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja auch unser iPad da an der Bank und haben direkt gesehen, dass Handspiel war. Und deshalb gab es auch gar nicht viel zu diskutieren.
Lass es gut sein. Einfach klares Handspiel. Sagt ein Schalker Danke.
Und ja, weiter. Alles gut.
Und weiter.
Komm, 2-1.
Ich hätte gewünscht, dass der Videoschiedsrichter beim Derby gegen Dortmund mal rausgeht. Oder dass der Schiedsrichter dann rausgeht und sich die Szene anguckt.
Gab's gestern auch 2-3 Szenen.
Dann wären wir, glaube ich, glücklich gewesen.
2-1, Sascha. Eckball für euch. Mit links vom Tor weg, wie es so schön heißt. Ne? So. Ich frage mich immer, was es heißt, wenn man den Arm hebt. Ich werde das nicht verstehen. Bei der Ecke nichts.
Darf ich jetzt nicht verraten.
Die neue Hand. Es geht los. Ich laufe los.
Ja, aber kommt ja, der Ball immer dahin. Ich glaube, zu 90% ist es, ich laufe jetzt los. Ja. Ja, also jetzt nicht bei uns,
aber sondern du es nicht weißt. So
nee, ja, ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Mannschaften ist. Ja, aber ist natürlich haben wir einige Dinge einstudiert. Es ist einfach so. Aber nur zumeist so, wie ich habe ja auch bei anderen Vereinen gespielt. Und meistens ist es so, ich laufe jetzt los.
Man heben auch beide Arme, ne? Das ist dann für fortgeschritten.
Beide Arme oder Stutzen hoch, ja, genau. Gibt es auch. Oder auf den Ball tippen. Toll. Gibt es einige Dinge, die man da zum machen
geheim,
kann.
Geheimkunst.
Okay.
Schön hochgestiegen.
Ja, schön hochgestiegen. Er hat schon in Augsburg einen ganz, ganz wichtigen Kopfballtreffer gemacht. Und man muss überlegen, er ist 19 Jahre alt. Ne? Und er macht es richtig gut.
Aber die Stürmer treffen nicht so gerne bei euch, ne?
Ja, im Moment haben wir da ein bisschen Probleme im Abschluss, aber wir sind ja schon mal froh, dass wir die Chancen überhaupt haben. Letztes Jahr hatten wir fast überhaupt keine Torchance und jetzt erarbeiten wir uns die Chancen ganz gut. Und gut, dann irgendwann wird der Knoten bei unseren Stürmer auch platzen und wir unterstützen sie dabei.
Dann schauen wir auf den Ausgleich für Düsseldorf. Thomas, wir haben eben mal so aus Spaß gesagt, der war gar nicht so einfach zu machen, ne?
Ja, aber super schwer.
Also erstmal hier natürlich blöder Ballverlust, ne?
Ja, aber das war so ein typisches Spiel, wie die Dortmunder auch gestern gespielt haben. Sich selbst die Räume eng gemacht und dann dem Gegner einfach Räume in der Umschaltbewegung gelassen. Und der war richtig schwer.
Er ist vorher noch also aufgesprungen.
Der war richtig schwer. Riesenkompliment da an Hennings. Man hat ja alle haben ja gesagt, das dritte Tor wär ja so schwierig gewesen, kompliziert. Ich fand das extrem schwer. Man sieht ja, dass der Ball vorher noch kurz aufspringt. Und hier sieht man eben auch, wie schwer es ist, wenn man mit dem Gesicht zum eigenen Tor läuft, dann die Räume und die Abstände einzuhalten, die Räume zu besetzen. Und das war für die Dortmunder gestern und in dem Falle für die Schalker in dem Falle genauso.
Wie sehr hat dich das geärgert, dieses Daddeln und den Ballverlust da in der gegnerischen Hälfte?
Ja, ich denke, dass man in der gegnerischen Hälfte den Ball verlieren kann. Natürlich jetzt,
aber warum so wie man da so gespielt offen? Hat,
war die Chance, dass wir irgendwie durchkommen, nicht groß. Das ist einfach so. Aber dann muss, wenn wir über links attackieren, muss man dann vielleicht von der anderen Seite dann reinrücken oder muss defensiv dann eine Absicherung da sein. Dann kann man vorne auch die Bälle verlieren. Ne? Wichtig ist für uns einfach, dass wir die Bälle so schnell wie möglich wieder zurückgewinnen. Das ist unser Ziel. Das haben wir da leider nicht geschafft. Gestern war ein Spiel, da jubelt man, dann setzt man sich wieder hin, ist traurig, dann jubelt man. So, das war eine richtige Achterbahn der Gefühle gestern.
Habt ihr nochmal gejubelt, ne? Dritte Mal
die Führung. Noch mal gejubelt, also, wir haben gedacht, das war zum letzten Mal. Aber.
Ja, seid aus dem Jubeln nicht rausgekommen, da war schon wieder vorbei. So, hilf uns mal.
Ja, Armin ist gerade mit den Dribblings ist ja immer gefährlich. Ich glaube, die Düsseldorfer dann, Spieler schießen sich gegenseitig an und dann hat
Suat
eben Glück, dass der Ball zu ihm kommt. Ne?
Und noch abgefälscht.
Und noch abgefälscht wird, glaube ich, von der Hacke.
Ne? Guck mal hier, dieser Einwurf auch. Ne? Ich meine, das war ein Geschenk für euch, kann man so sagen. Ne?
Und da sind wir einfach gut mit dem Balldribbling. Hat Armin Suat auch durch die Mitte und so. Sind wir immer gefährlich. Das ist natürlich Glück jetzt. Und das reicht auch nochmal Glück.
Wie sicher
aber war's? Wenn du nicht schießt, kannst du kein Tor, ne? Schießen. Also. Ist so, ne?
Wie war das?
Ja.
Wie sicher warst du dir, dass jetzt bringen wir das Ding auch nach Hause? Schon sehr sicher, ne?
Ja, wir haben natürlich schon gehofft, ne? Aber die Düsseldorfer waren immer gefährlich. Man muss auch mal sagen, Respekt Düsseldorf. Sie haben nie aufgegeben und haben immer versucht bis zum Ende. Und deshalb.
Und das dritte Tor, der Ausgleich, war richtig gesehen, schön. Zeigen wir nochmal.
Ausgespielt. Ja.
Die alle, die es noch nicht richtig gesehen haben. Erstmal die Hacke, ne?
Ja.
Dann, wie nennt man das? Diesen Pass? Boah. Ja, der war nicht schlecht gespielt, ne?
War super gespielt, aber ich finde, der Nöbel hätte ein bisschen mehr rauskommen
zögert
können.
Zögert
er? Der zögert ein bisschen mehr zu viel. Kennt er mit der Faust?
Ich glaube, er denkt, der Kaba kriegt den Ball noch.
Ja.
Denkt er. Und deshalb zögert er vielleicht ein bisschen.
Ja, weil er erst so, weil er hier den Fuß.
Ja, genau, ja.
Dass Kayan auch so einen Ball spielt, dafür ist er jetzt auch nicht unbedingt bekannt. Also das war natürlich auch ein Zauber.
Hat der Ayan super gemacht. Also.
Und er zögerte ja auch, weil er sieht, pass auf, wenn ich den Ball jetzt nicht, wenn ich jetzt gehe und den Ball nicht treffe,
treffe ich den Mann,
bin ich raus.
Ja.
Klar.
Warum sprintet ihr eigentlich so viel im Moment? Also bei Gladbach weiß ich den Tabellenführer. Alexander Zickler macht das immer mit denen. Der war auch relativ schnell. Machst du das bei auf Schalke dann?
Trainer bin ich ja nicht. Nee, das macht David Wagner. Das ist einfach die Art und Weise, wie er Fußball spielen will. Er sagt, wir gehen vorne drauf, wir pressen und dann kriegen wir wahrscheinlich auch die eine oder andere Möglichkeit dann zum Abschluss weit in der gegnerischen Hälfte. Und das fordert er einfach ein. Das ist auch ein Lob an unsere Athletiktrainer. Die Mannschaft ist topfit und ist einfach Grundvoraussetzung für unser Spiel.
Das also gleich reden wir noch, wir reden gleich noch weiter. Warte. Ja. Über Nübel zum Beispiel. Wäre auch nochmal ein sehr schönes Thema. Und die Trainerentlassung gestern in Köln, Bayer Lorza. Heute Sandro Schwarz in Mainz. Wir schalten gleich dorthin. Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Wir sind weiter beim Thema Schalke. Ein Sieg aber nur aus den letzten 5 Spielen. Geht es ein bisschen bergab?
Krise.
Ich will jetzt nicht von Krise sprechen. Nee.
Krise ist ja Mini-Krise, so. Kannst du auch sagen.
Nee, also für uns ist einfach wichtig, wie wir vorher schon gesagt haben, dass der Fußball, der in der Arena gewünscht ist, der wird gezeigt und dann auch noch richtig guter Fußball. Und wie ich vorher schon gesagt habe,
gut, werden, nur in der Arena oder auswärts auch?
Auswärts hatten wir auch gute Auftritte, auch in Hoffenheim, und wo wir leider keine Punkte hatten. Und deshalb waren die Auftritte sehr positiv. Natürlich wissen wir, dass wir da zu wenig Punkte draus haben.
Es ist ja relativ ruhig auf Schalke. Jetzt kommt Clemens Tönnies, wir haben es eben gesehen im Beitrag, wieder zurück. Was bedeutet das?
Ja, noch zuvor zu dem Beitrag. Ich glaube, mit Kotlet, Clemens, ich glaube, das ist immer so grenzwertig. Ich denke, wir sollen uns alle mit Respekt begegnen. Und egal, wie man jetzt zu Clemens Tönnies steht, ich denke, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen sollten. Und ja, das wollte ich nur da.
Aber das nicht, dass der gleich auch noch anruft.
Ja, nicht, dass er. Nee.
Okay, so schaut's aus, kann man mal sagen, ist immer auch ein bisschen. Ne?
Polemisch.
Nee, polemisch nicht. Ein bisschen Satire ab und zu auch. Also ich weiß, dass Clemens das wahrscheinlich auch so verstehen wird. Aber was bedeutet das jetzt, wenn er wieder zurückkommt?
Ja, grundsätzlich sind wir froh, dass wir Clemens Tönnies als Chef des Aufsichtsrats haben. Das ist ja keine Frage. Er ist eine ganz, ganz wichtige Person auf Schalke. Und natürlich wissen wir, dass es ein Riesenfehler war. Und er hat jetzt aber auch daraus gelernt. Er hat sich entschuldigt. Und er hat eine Strafe bekommen. Die hat er jetzt einfach abgesessen. Und jetzt gilt es einfach, in die Zukunft zu blicken. Ne? Und wir haben noch Großes vor mit Schalke. Und gemeinsam mit Clemens Tönnies wollen wir auch die Zukunft angehen. Und wir freuen uns darauf.
Jetzt hat er eine Videobotschaft gemacht. Wie kommt das bei dir an? Normal.
Ich glaube ihm sein Bedauern über das, was er da verzapft hat. Und dann ist es irgendwann mal gut. Denn er hat. Es gibt Schlimmeres als diese Äußerung. Und die war schlimm. Die war eigentlich nicht machbar. Und er hat sie gemacht, er hat das eingesehen, er hat sich entschuldigt. Und da denke ich, sollte man es irgendwann mal dann gut sein lassen.
Ich glaube, dieses Irgendwann ist halt so die Frage, ne? Ob du dann sagen kannst, diese Äußerung war schlimm, war katastrophal, war auch rassistisch. Und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt 3 Monate eine Pause, dann komme ich wieder. Und direkt nach 3 Monaten, Videobotschaft hat es wunderbar ausgedrückt. Es war ein 12-Minuten-Video auf Schalke TV, wo Fragen gestellt wurden wie Clemens, wie bist du denn damit umgegangen? Es haben dich ja auch viele Leute dann plötzlich enttäuscht, wo du gedacht hast, okay, Leute, das ist ein bisschen andersrum gelaufen. Aber, also derjenige, der einen Fehler gemacht hat, ist Clemens Tönnies.
Und aber lass uns dieses, bitte fair
ich würde
bleiben.
Es geht mir nicht darum zu sagen, Clemens Tönnies ist ein Rassist, sondern das Verhalten, der Spruch war rassistisch. Absolut. Da ist es irgendwo die Frage, muss ich nach 3 Monaten dann sagen, hier bin ich wieder, es geht sofort weiter, ich komme bald wieder in die Arena. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwünscht
vom FC Schalke. Ich sage nur so, wir sollten noch ein bisschen fair bleiben, weil die 3 Monate sind Drohung. Und es gab genug Leute, die genau mitgezählt haben. So, jetzt sind noch 3 Tage, noch 2 Tage, noch 1 Tag, kommt er jetzt in die Arena, so und bitte. Also, es geht 3 Monate, das ist vorbei. Ob das eine Strafe angemessen ist oder nicht, das ist mir, da mag ich nicht richten. Mir ist wichtig, dass derjenige, der so ein Ding verzapft und das einsieht, auch in seiner Tragweite, das kaufe ich ihm ab. Und wenn er das bereut und danach anders handelt, dann ist es mir, brauche ich Videobotschaften und
intern. Das ist halt entscheidend, er muss anders handeln jetzt.
Darum geht es. So, darum, daran werde ich ihn jetzt messen. Nur ich habe einfach nur keine Lust, dass man das immer wieder neu und neu und immer wieder an derselben Stelle. Mir ist nur wichtig, und ich glaube ihm das, muss jeder für sich selber dann entscheiden, tut es dir leid, was du da gemacht hast? Siehst du die Tragweite ein? Antwort,
Für mich ja.
Mir tut es ein bisschen leid so für den FC Schalke in Gänze, weil die Saison, die bisher sportlich gelaufen ist, echt richtig gut ist. Also es ist eine Mischung aus Leichtigkeit, aber trotzdem einer hohen Aggressivität. Ich glaube, dass dann irgendwann die Ergebnisse von ganz allein kommen werden. So ein Ding wie gestern, wenn man das dann 3-2 gewinnt, ist alles gut. Und jetzt haben wir eine Debatte, natürlich, die weggeht vom Sportlichen, wo wir wieder über Dinge reden, die neben dem Platz stattfinden. Das tut mir ganz persönlich so ein bisschen leid für all die, die jetzt sportlich in der Verantwortung stehen beim FC Schalke.
Ich glaube, der David Wagner hat sehr schön gesagt. Er hat gesagt, wir können es verzeihen, aber nicht vergessen. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie Absolut. David Wagner tickt. Er drückt alles, was er macht, drückt er sehr klar, einfach aus und hat wirklich eine gute Sicht auf die Dinge. Und das ist das, was Schalke sportlich auch gut tut. Und ich glaube, diesen Satz können wir einfach mal so stehen lassen von ihm, weil das trifft das, was um Clemens Tönnies passiert ist, eigentlich ganz gut.
Für uns war es einfach wichtig, auch als Verein zusammenzustehen. Natürlich ist Clemens Tönnies dann hat falsche Abbiegung genommen. Aber für uns war es wichtig, dass wir gesagt haben, nee, Clemens ist einer von uns und wir stehen einfach zu ihm. Und deshalb freuen wir uns, wie gesagt, dass er wieder da ist. Und ich kenne ihn ja noch aus der Kabine, ne, wie er mit den Jungs ist, und zwar mit allen. Und
dann
macht
mal ein bisschen.
Macht er überhaupt keine Unterschiede. Nee, ab und zu kommt er nach dem Spiel runter und dann wird ein bisschen Mucke gemacht. Dann singt er auch. Er kann ganz gut singen, muss man sagen.
Das stimmt.
Und deshalb ist das alles okay. Wir wissen, wie Clemens Tönnies ist, und er wird alle vom Gegenteil überzeugen.
Ja, und eins ist ja klar, Clemens ist für mich, also wie Uli für Bayern ist Clemens das Gesicht von Schalke 04. Er hat dem Verein in extrem schwierigen Zeiten auch beigestanden, und er hat auch den Verein bis heute so geführt, dass er auch da ist und dieses Standing auch in der Öffentlichkeit hat. Und deswegen glaube ich schon, dass es auch Zeit ist. Ich fand dieses Video fand ich völlig überflüssig. Warum kann man nicht einfach zurückkommen und dann ist man wieder da? Warum muss man heute in der Zeit Twitter oder Facebook getrieben immer irgendetwas kommunizieren, was einem dann als Bumerang gegenüber
wieder zurückkommt? Ich glaube, dass die Medienabteilung
Ich verstehe das manchmal nicht. Also wenn er einfach wieder auf die Tribüne gekommen wäre und wäre da gewesen, hätte niemand etwas gesagt. Und deswegen glaube ich, dass das so ein Kommunikationsdesaster war wie damals bei der CDU mit dem Rezo-Video. Das kann man besser machen, und deswegen. Ich freue mich, dass er wieder da ist, und für mich ist es jemand, der für Schalke steht und sein Herz dafür gibt. Und deswegen, glaube ich, tut es der Liga auch so gut, dass er wieder da ist.
Okay. Sascha, auf dem Platz. Habt ihr einen herausragenden Torwart, der ist auch Kapitän. Ja. Wie muss man nicht alles versuchen, um ihn langfristig an Schalke
zu bringen? Das machen wir ja. Er hat ein Angebot vorliegen.
Ach,
und ja, ich kenne ihn auch privat ganz gut. Ja. Ja, Details mit Sportvorstand Jochen Schneider besprechen. Da bin ich nicht im Thema.
Bist du nicht dabei bei den Gesprächen?
Nicht immer. Nicht immer.
Ja, aber manchmal.
Ich bin ja ab und zu auch bei der Mannschaft dabei. Und,
was sagt er denn?
Ja, Alex weiß, was er an Schalke hat. Ne? Und ich bin auch privat ganz gut mit ihm befreundet. Und ich versuche natürlich auch privat da einiges zu tun, dass er noch auf Schalke bleibt. Und ich glaube, es wäre für ihn der richtige Schritt, dass er hier auf Schalke nochmal verlängert. Ne?
Realistisch?
Ich sehe es schon als realistisch an. Denn
ist noch jung genug, ne? Oder?
Ja, er ist jung genug. Er hat auch noch einiges zu lernen, sage ich jetzt mal.
Von
Ausstrahlung. Ja. Torhüter leben ja nicht nur davon, dass sie Bälle halten, sondern auch, wie stehen sie da in Krisenzeiten. Manuel Neuer, ich erinnere mich noch an die Anfangszeit, als er auf Schalke angefangen hat und sich in Regelmäßigkeit irgendwie welche Bälle reingeschmissen hat. Und trotzdem hat man ja gesehen, das ist jemand, der vom Talent her einfach ein ganz, ganz großer werden kann. Und ich glaube, dass er auf Schalke gut aufgehoben ist, und ich glaube auch, dass es Möglichkeiten gibt, ihn dort zu behalten mit Vertragskonstellationen und so weiter und so fort. Und wo soll er denn jetzt hingehen in der Bundesliga?
Was ist denn die Frage?
Er ist Bayern München gehen.
Als was?
Der neue spielt dann als
zweiter
Torwart vielleicht.
Ja, super. In dem Alter gehst du nach Bayern, bist zweiter Torwart. Mit dem
macht überhaupt keinen Sinn.
Macht
ja keinen Sinn. Du willst ja als Spieler immer spielen.
Du kannst ihm doch, und du musst in dem Alter doch spielen. Du kannst ihm doch nur wünschen, dass sein Berater und wer immer ihm hilft, ihm das immer wieder in den Kopf hämmert. Hör zu. Solange der Neuer da ist, was ja völlig in Ordnung ist, wirst du die Nummer zwei sein.
Aber es gibt ja nicht nur Bayern, Marcel. Es gibt ja nicht nur Bayern.
Wenn wir den Club sofort spielen, dann diskutiere ich ja nicht.
Das wäre eine gute Idee, glaube ich.
Für uns wäre das.
Das wäre ein guter Torwart.
Leipzig war auch eine Option.
Aber Leipzig hat einen ganz guten Torwart, soviel ich weiß.
Und der hat verlängert erst.
So.
Also ich glaube, Ausnahme wäre schon gut daran, wenn er bei Schalke bleiben würde. Und ich habe gestern ein Interview von ihm gesehen. Er hat eine sehr, sehr coole, trockene Art, also von der Erscheinung her.
echt einer, wo ich mir denke, bleib noch 2-3 Jahre auf Schalke und dann hast du immer noch genug Zeit in deiner Karriere, um irgendwann mal was anderes zu machen. Ja.
Ich glaube, er merkt ja, dass er auf Schalke was bewegt im Moment. Und dann kann er ein großer Teil davon sein. Er ist Kapitän, wir vertrauen ihm da total. Und als Kapitän macht er das richtig gut. Und
Sascha, wie viele Punkte wollt ihr noch holen bis Weihnachten?
Kann ich jetzt nicht sagen.
Sag doch so viel wie möglich, dann hätte ich so viel. So, und damit gebe ich rüber zu Laura. Ich will nichts klar. Ich hab noch was, komm. Laura, bitte. Alles gut.
Was noch Schwein? Eins, das wollen wir natürlich noch mitnehmen. Und ansonsten wollen wir noch mal einen Blick auf Clemens Tönnies zurückwerfen. Also die Reaktionen im Netz sind eigentlich auch relativ eindeutig, was diese Thematik angeht. Also so richtig verziehen haben sie ihm noch nicht. Sollte man Menschen nicht nur dann vergeben, wenn ihre Entschuldigung ehrlich gemeint ist und nicht erzwungen wirkt? Also das insgesamt so der Tenor der User. Schauen wir auf was Erfreulicheres, nämlich auf die Plattform TikTok. Ich weiß nicht, ob sie Ihnen direkt bekannt ist. Es ist sowas wie Instagram, nur dass da keine Bilder im Fokus stehen, sondern eben Videos. Und da hatten wir zur Don't Drop the Ball Challenge aufgerufen. Also den Ball möglichst lange hochhalten, vielleicht auch schöne, lustige Aktionen dabei machen. Und Sie sehen schon, unfassbar viele Videos sind eingegangen. Unter anderem hat es auch, da ist er, Thomas Helmer versucht. Komm, wir starten es mal. So sah das dann ungefähr aus. Also immerhin dreimal, Thomas. Ich finde, das ist ein Applaus definitiv schon mal wert. Aber einen Gewinner gibt es dann trotzdem. Thomas, ich muss Sie enttäuschen, du bist es nicht geworden, sondern er hier. Schauen Sie mal, ein junger Mann aus Österreich, wenn ich richtig informiert bin, der kann das dann doch ein bisschen besser.
Ja, der macht es also auch draußen.
Noch dabei. Ach so, es liegt nur dann draußen. Wahrscheinlich sind die Schuhe auch noch schuld gewesen. Ne? Aber das sieht schon richtig gut aus. Also dieser junge Mann hat mitgemacht und der kriegt einen großen Applaus dafür. Also das hat sich doch sehen lassen können.
Du hast wahnsinnige Ideen. So. Also, Sandro Schwarz ist nicht mehr Trainer bei Mainz 05. Unser Kollege Martin Quast ist in Mainz. Martin, hallo, grüß dich.
Moin, moin.
Ja, erzähl uns mal oder schilder uns mal, was gestern bzw. dann heute auch passiert ist.
Ja, gestern dürfte ja jeder, der wach war, mitbekommen haben, dass Mainz verloren hat zu Hause gegen Union Berlin mit der Vorgeschichte eines 0-8 in der Vorwoche. Sieht dann natürlich nicht ganz so gut aus. Und gestern Abend war dann Sandro Schwarz, ich kenne ihn jetzt seit sehr langer Zeit, seit 23 Jahren noch als Jugendspieler, so angezählt, innerlich, persönlich, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Und weil das zutiefst an ihm nagt. Er steht für Mainz 05 wie kaum ein anderer, arbeitet da Tag und Nacht für den Laden und er hat aber gemerkt, dass es da ein großes Problem gibt. Gestern Abend hat dann Vorstand, Aufsichtsrat noch zusammengesessen, unter anderem auch mit Sandro heute Morgen dann nochmal. Zwischendrin hat er dann, ist er dann noch in die Analyse gegangen und heute Morgen dann, also was heißt heute Morgen, jetzt praktisch so vom Stündchen etwa, wurde dann entschieden, einvernehmlich, wie es heißt, in dem Fall glaube ich das wirklich mal, weil Sandro seine Person nie vorher angestellt hat, dass sich da der Weg trennt zwischen Mainz 05 und Sandro Schwarz. Hat sich gestern Abend für meine Begriffe nicht so abgezeichnet. Ich habe noch intensiv mit dem Manager, mit Ruben Schröder, auch ein Interview geführt. Da hat er sich alle Möglichkeiten offen gelassen. Aber das jetzt, das ist wohl dann mit größtem Druck des Aufsichtsrates auch passiert. Und da muss man Ruben Schröder, der Sandro in den letzten Jahren sehr häufig gestützt und geschützt hat und auch durch tiefe Krisen begleitet hat, was dann letztlich von Erfolg auch gesäumt war, wenn man die erfolgreichen Abstiegskämpfe der letzten beiden Jahre denken, also alles richtig gemacht, das hat diesmal nicht mehr gezogen beim dritten Mal.
Aber Martin, heißt das, Sandro Schwarz hat von sich aus gesagt, es macht keinen Sinn mehr oder wurde er gegangen?
Ein komplettes Miteinander gewesen. Ich war natürlich logischerweise nicht dabei, aber so wie ich Sandro kenne und das, was ich heute Morgen an Informationen alles bekommen habe, hat er da nicht sich gewehrt ohne Ende, sondern hat selbstverständlich gesehen, dass diese Mannschaft ein gewaltiges Problem jetzt hat, eine sehr junge Mannschaft, die zwangsläufig irgendwann ein Problem kriegen muss, wenn entscheidende Spieler nicht mehr dabei sind und wichtigste Leistungsträger verletzt sind über langen Zeitraum und bei Mainz 05 dann 5-6 Leute fehlen, das hat er gemerkt, dass das ein großes Problem ist. Und bevor es da jetzt zu einem kleinen Bürgerkrieg im Club kommt, hat er dann gesagt, okay, dann mache ich mir die Bahn frei, ja. Der Club steht in erster Linie und im Vordergrund.
Martin, was bedeutet das für Ruben Schröder? ist er geschwächt dadurch? Er hat ja lange zum Trainer Ruben gehalten.
Ja, ja. Ruben Schröder wird sich mit Sicherheit, so schätze ich ihn ein, auch intensivst hinterfragen, denn es geht ja darum, Mainz 05 hat in dieser Saison viele gute Spiele gemacht. Sascha Rieder sitzt hier mit in der Runde. Wer weiß ganz genau, Mainz hätte auf Schalke auch gewinnen können. Also kurz zum Schluss haben die auf Sieg gespielt, dann noch eine Bude kassiert gegen Gladbach, gegen Wolfsburg. Mainz war besser, hätte diese Spiele gewinnen können oder müssen. Da ist also Qualität drin. Allerdings, was versäumt wurde, ist, dass hier ganz wichtige Spieler wirklich adäquat ersetzt werden. Wie Schöpfermeier, dann hat man Matthäus, der im letzten Jahr als 20 Tore geschossen hat, lange verletzt, man holt einen Ersatzspieler für ihn, auch der lange ausgefallen, und dann geht es durch die Bank. Dann kann ein Trainer nichts mehr daran ändern. Und wenn eine junge Mannschaft mit 0-8, wie in der letzten Woche verliert, da sitzen ja einige Jungs bei euch mit in der Reihe, die schon mal gegen den Ball getreten haben, dann wissen sie ganz genau, eine junge Mannschaft, die anfängt zu flattern, die keine Chance hat, mit so etwas umzugehen, die kriegt natürlich gewaltige Probleme. Dann spielst du gegen Aufsteiger, da sagt jeder, oh, da muss aber jetzt was kommen. Und dann kriegst du direkt mit den ersten 3-4 Angriffen von denen, kriegst du 3 Tore, Eigentor, 2 Standards, und dann flatterst du und dann hast du natürlich keine Chance. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen, da gehe ich auch nochmal gerne auf Sascha Rieder zurück, er kommt ja aus Freiburg.
Martin, nicht das ganze Spiel erzählen, bitte. Danke, 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 nein, danke, nein, danke, nein, danke. Nein, nein. Nimm nicht alles vorweg. Also, du bleibst am Ball, wir bleiben am Ball. Danke, Sarah Valentina. Wir machen weiter mit Köln. Ein scheidender Sportchef, ein wackelnder Trainer, dann die Niederlage gegen Hoffenheim. Plötzlich ging alles ganz schnell. Fee und Bayer Lautzer sind Geschichte beim 1. FC Köln. Und der Verein steckt mitten im Chaos.
Gestern kurz vor 10. Der neue Interimssportchef Ehrlich und Finanzchef Wehrle auf dem Weg ins Geißbockheim. Arbeit wartet, denn auf diesem Platz soll bald der FC-Retter parken.
Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo wir der Meinung waren, dass wir einen neuen Impuls brauchen.
Branchensprech für Bayer Lorzers Beurlaubung wegen Erfolglosigkeit. Die Niederlage gegen Hoffenheim eine zu viel, aber der Schuldige fand sich schnell.
Ohne Videobeweis hat man heute 1-1 gespielt.
Vielleicht sollten die Kölner die Schuld bei sich suchen. So selbstbewusst in die Saison gestartet und jetzt meilenweit hinter den eigenen Ansprüchen. Der 1. FC Köln ist bisher die Enttäuschung der Saison. Außerdem verzettelt sich der Club. Etwa in Diskussionen, ob es momentan so toll ist, in Jecken Karnevalstrikots zu spielen. Und als es wirklich noch mal kurz spaßig wurde am Freitagabend, war Armin Fee schon sichtbar Ex-Sportchef. Und als der geschasste Trainer gestern seine Sachen abholte, hatte der erste Nachfolgekandidat bereits abgesagt.
Ich persönlich hätte mir das vorstellen können, dass er ein möglicher Kandidat ist.
Bruno Labbadia aber nicht. Also der Nächste bitte. Wer kommt in Frage?
Wir müssen uns an Realitäten orientieren und die Realität ist der Markt, Verfügbarkeit und Bereitschaft.
Na dann, viel Glück. Morgen beginnt die närrische Zeit. Ja, Karneval in Köln. Beim FC wird's aber nicht lustig.
Thomas, was ist los da in Köln? Deine Einschätzung?
Ist ja alles neu, ne? Vorstand ist, glaube ich, auch neu.
Ganz schönes Durcheinander,
oder? Das ist ein ziemliches Durcheinander. Wenn du da hinkommst, musst du erstmal dir einen Überblick verschaffen, wie sind eigentlich die Strömungen auch und wie ist die Mannschaft eigentlich. Das Thema Modest, der da nur auf der Bank sitzt, der als Heilsbringer zurückgeholt worden ist. Sind die Spieler überhaupt in der Lage, Bundesliga zu spielen, oder sind das alles gute Zweitligaspieler?
Was glaubst du?
Naja, ich habe vor der Saison schon Fragezeichen gehabt, ob jeder, der in der zweiten Liga top performt hat und den FC in die erste Liga gebracht hat, ob das alles auch Spieler sind, die in der Bundesliga bestehen können. Und die Ansprüche beim FC sind ja entweder ist alles Katastrophe oder wir spielen um Europa mit. Und deswegen gilt auch da, erstmal einen Weg überhaupt zu finden. Wie will ich jetzt mit dieser Mannschaft überhaupt Fußball spielen und wie will ich das überhaupt wieder stabil bekommen? Und da wäre aus meiner Sicht der richtige Ablauf, jetzt nicht erst einen Trainer zu verpflichten, sondern erstmal einen Sportdirektor zu holen, der dann im Team mit dem dann neuen Trainer. Was aufbaut in den nächsten Wochen und Monaten. Und
aber der Vorstand sagt, ich will jetzt erstmal schnell einen Trainer haben.
Ja, aber du willst aber ein sehr stromlinienförmiges Modell für Köln. Das musst du erstmal neu erfinden.
Das wäre gut, ne? Wenn es ja, so das, wäre.
Dann wäre es ja ein normaler Bundesliga-Club.
Weil der 1. FC Köln und die Stadt und so weiter mit der Fanbase und so weiter ist natürlich schon ein Verein, der Potenzial hat. Also überhaupt keine Frage. Aber in dem
Nein, aber
Zirkus, der da aktuell stattfindet.
Spricht ja am Ende, dass Bruno Labbadia da absagt.
Ist ja völlig richtig.
Ist ja aus seiner Sicht völlig richtig. Ich glaube, der hat sogar mal da gespielt, unter anderem.
Trainer sagen jetzt überall ab.
Trainer sagen überall ab. Es ist ja unglaublich schwierig, auch in Köln zu arbeiten. Gefühlt ist FC Köln immer deutscher Meister, wenn du mit den Leuten dort vor Ort sprichst. Und dann spielen wir dann in der Champions League, wo sie noch nie eigentlich gespielt haben. Also es ist unglaublich schwieriges Umfeld für jeden, der da anfängt zu arbeiten. Von daher wird es auch schwierig, die Liga zu halten, weil die Qualität der Spieler einfach auch nicht da ist.
Und was sich in diesem Vorstand abspielt, das ist ja seit Jahren immer wieder. Die zerlegen sich ja selbst, das ist ja eine Selbstzerstörungssucht, die ist irre. Ich habe ein paar Jahre in Köln gelebt, deswegen habe ich das immer erlebt. Ein Punkt geholt, jetzt aber Richtung Champions League, ein Spiel verloren, ich gehe nie mehr dahin, das gucke ich mir nicht mehr an. Zwischen den Extremen läuft es. Und wenn dann die Handelnden wenigstens sagen würden, so, der Fee hat das ja, Armin hat er es probiert eine Zeit lang und hat ja auch ein bisschen beruhigt. Und dann ging es los. Schumacher raus, der raus, die Ikonen. Wolfgang Oberer kommt nicht mehr ins Stadion, zerstritten mit denen. Das ist Karneval. Und zwar, weil ihr sagt, jetzt Karneval, es wird nicht lustig, es ist immer lustig. Oder eben nicht. Kannst du nicht Profifußball organisieren, wie sie das treiben. Das geht nicht.
Um es mit den Worten von Uli Hoeneß zu sagen, ist es beim FC wie hier in der Runde, es fehlt jegliche Fußballkompetenz. Ne?
So, wir diskutieren gleich nochmal weiter. Wer könnte denn der geeignete Trainer für den ersten FC Köln sein oder vielleicht auch der Sportvorstand? Ja, Hajo von Adel und Band live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind mal zurück beim Check 24 Doppelpass. Also Bayern sucht einen Trainer, Mainz sucht einen, Köln sucht einen. Wer wäre denn für Köln geeignet? Mia?
Nicht so einfach. Peter Neururer wäre vielleicht noch frei.
Peter guckt sowieso immer zu. Also.
Gerne. Der war doch schon mal da. Der war doch schon mal da.
Wir sollen erstmal einen Sportdirektor.
Also du bleibst.
Ich bleibe bei dieser Hierarchie, weil.
Was hältst du denn
von der Hierarchie? Aus meiner Sicht keinen Sinn, einen Trainer zu verpflichten.
Nee, ich finde, es ist einfach immer leicht zu sagen, der Trainer muss weg. Ich finde, man muss auch erstmal gucken, dass wir jemanden haben, der das dann am Ende macht. Ne? Alle schreien immer, ja, der muss weg. Ja, aber wer macht es denn am Ende? Ne? Und im Moment sieht man ja, so viele Kandidaten sind überhaupt nicht mehr auf dem Main.
Die müssen sich dort mal einigen, wer hat wo, an welcher Stelle was zu sagen und wo gibt es noch ein Gremium. Und treffen sich immer da im Wäldchen hinten am Geißbockheim und dann noch ein Gremium. Irgendwann, wenn du in Sport, wer will ein Sportvorstand da werden? Also der die Nerven hat, der sagen muss, pass auf, Armin Fee ist ja nicht da weggegangen, weil er so viel Besseres zu tun hat, sondern weil sie dem, was wollten sie im Kompetenzteam noch an die Seite stellen, hinter ihm, vor ihm? Das ist Irrsinn. Jeder Club, der so arbeitet, wird da unten an der Tabelle stehen. Die wird erhaltig. Das tut richtig weh den Leuten. Das
ist ja eine Frage der Erwartungshaltung. Ich meine, was hat man denn in Köln oder auch in Mainz, was hat man denn da vor der Saison gedacht? Dass man um die Europa-League-Plätze mitspielt oder wie? Also ich meine, jetzt dort nach 11 Spieltagen...
Jeder Punktgewinn führt zur Champions League.
Absolut.
Aber die haben doch jetzt eine Personalberatungsgesellschaft.
Oh. Ja?
So musst du es machen. Da siehst du den
Beauftragt, den Sportdirektor zu suchen.
Schau, das ist doch das.
Sehr interessant, diese Vorgehensweise.
Schalke ist doch auch ein fiebriges Gelände. Das musst du hinkriegen. Das ist das Leidenschaft und Maloche und das Ganze, die ganzen Klischees. Und dennoch musst du vernünftig mit einem klaren Konzept arbeiten. Dann geht's. Köln.
Wie sagen wir
ist
so
wieder zurück in der Karnevals.
Wie sagen wir so schön an der Stelle? Es bleibt spannend und wir haben noch eine Menge zu bereden. Ja. Laura, bitte.
Ja, die Kölner Fans übrigens träumen von Arsène Wenger, nachdem ja der FC Bayern ihm abgesagt hat. Nur so viel dazu, das habe ich eben noch im Netz gelesen. Also,
aber schnurstracks.
Also die Träumereien in Köln gehen weiter. Wir wollen uns erstmal bedanken und zwar für die Spenden hier vor Ort. Und zwar bedanken wir uns bei R&H Optik GmbH aus Bamberg, dem Musikverein Deckenform, Minika Koch aus Groß-Almerode und Marco und Anke. Vielen Dank dafür. Und dann natürlich noch die Frage der Woche 14:0 im Topspiel. Ist Hansi Flick eine Übergangslösung oder mehr als das? Das sind die Reaktionen von Ihnen zu Hause.
Ich denke schon, dass der Flick längerfristig bei den Bayern bleiben soll. Er hat auf jeden Fall in den zwei Spielen wieder die Bayern in ruhiges Fahrwasser zurückgeholt.
Ich glaube, der Hansi Flick ist die ideale Lösung bis zur Winterpause.
Hansi Flick ist keine Übergangslösung. Er hat sehr viel Erfahrung und eine wunderbare Menschenkenntnis.
Hansi Flick könnte der richtige Trainer für die Bayern sein, da er ein ruhigerer, bodenständiger Typ ist. Ich denke, das könnte den Bayern helfen, diese mir sein überheblich Mentalität mal ein bisschen abzulegen.
Ich hoffe mal, wenn die erste Niederlage kommt, dass er immer noch gerade steht, dass er auch gegen Rummenigge sagen kann, mein Kreuz ist gerade und dass er mit den Stars mal umgehen kann, wie sich das gehört, weil die können sich ja nicht alles erlauben.
Also ich denke schon, dass man mit Hansi Flick durchaus länger machen kann. Die Spieler haben wieder Spielfreude, die haben wieder Lust am Kämpfen.
Hansi Flick ist ein sehr guter Trainer, der passt hundertprozentig zu Bayern München.
Jo. Also, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ne? Wie immer. Unseren Zuschauern. Nächste Woche Länderspiel, Wochenende. Mal gucken, ob Uli Hoeneß dann kommt oder auch nicht. Sascha, vielen herzlichen Dank. Alles Gute.
Dankeschön.
Bis eine Pause. Thomas, komm öfter wieder mal. Mensch, ja. Geil, Micha, war sehr schön.
Spaß gemacht.
Marco.
Prost, zum Wohl. Prost.
Hast dich wieder erholt, ne?
Alles gut.
Gut. Marcel und Laura und Hajo von Hanel und Bent. Schönen Sonntag.